Und los. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Echte Puppen. Wir sind bei Folge 24 angelangt. Und heute ist die Überschrift Menschlich statt perfekt, unsere Barbie-Filmbesprechung für Puppenmacherinnen. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen auch von mir. Ein Thema, das ich ausgesucht habe.
Ja.
Aber hat noch nichts durchsickern lassen.
Nein.
Das kommen wir später zu zum Film. Wir wollen erstmal wie immer nochmal eure ein paar Feedbacks vorstellen und die Spendenwürdigen, die reingekommen sind. Und ich muss dazu sagen, heute ist Dienstag, der 2. Juli.
Wettertechnisch nicht unbedingt ersichtlich, aber es auf dem Kalender steht Juli.
Genau, ich sage das nur, weil diese Folge am Donnerstag, den 17. Oktober erst erscheinen wird.
Perfektes Wetter für Oktober.
Genau, draußen ist es auf jeden Fall. In Berlin ist es heute sehr herbstlich. Es waren 15 Grad, als ich heute Morgen Zehlendorf verlassen habe. Und für die Feedbacks und die Spenden, die wir jetzt nochmal namentlich erwähnen, bedeutet das, dass wir heute hier natürlich nur das erwähnen, was bis zum 2. Juli eingegangen ist. Das heißt, wenn ihr jetzt über den Sommer uns noch Feedback schickt, wundert euch nicht, dass das jetzt im Oktober nicht, in der Oktoberfolge nicht zitiert wird. Das kommt dann in der nächsten Folge.
Das kommt dann im Winter.
Wir sind jetzt recht früh dran. Ich finde, wir haben ein sehr intensives erstes halbes Podcast-Jahr irgendwie hinter uns und wissen aber auch, was wir vor uns haben im zweiten Halbjahr. Als Puppenmacherin ist es einfach eine sehr intensive Zeit. Ja. Dann, du machst wieder Kurse, ich mache auch weiter Kurse natürlich. Und wir haben gedacht, nutzen wir die sommerliche Frische.
Genau.
Und jetzt die Vorurlaubszeit, um noch eine Folge aufzunehmen.
Weil dann heißt es wieder Körpernähen, Perücken häkeln.
Viele Aufgaben, von denen wir vielleicht auch jetzt noch gar nichts ahnen.
Ah, und ihr hört es vielleicht am Sound. Wir sind heute das erste Mal in meinem neuen Arbeitszimmer.
Mhm. Wunderschön ist es hier.
Ja, wir haben Ausblick auf die Schliemannstraße.
Toll. Ja, einen guten, schönen, weiten Ausblick, viel Himmel. Das ist untypisch für Berlin.
Ja, das ist ja
sehr viel Himmel von hier aus. Und der Raum, ich habe das vorhin schon zu Laura gesagt, ich habe ihn jetzt zum ersten Mal voll eingerichtet gesehen, ist ganz, ganz, ganz schön und man könnte glauben, dass Laura hier die letzten 20 Jahre schon Puppen gemacht hat, schamanische Behandlungen gegeben hat und heute dann Aufnahmepremiere in Lauras schamanischem Puppenstudio.
Sehr schön gesagt.
Danke. So, wir haben eine weitere Premiere. Nicht nur sind wir in einem neuen Raum, sondern wir haben auch zum ersten Mal einen. Mal ein männliches Feedback bekommen, beziehungsweise ein Feedback von einem Mann. Und wer uns regelmäßig hört, kann ich dazu sagen, wir haben diesen Mann schon einmal erwähnt. Es ist der Mann, der sich für meinen Puppenkurs in Wien angemeldet hatte und das Ganze als Puppenbau-Workshop bezeichnet hat.
Super.
Ist dann leider nicht gekommen, hat zeitlich nicht gepasst, aber er hat dann noch ein schönes, scheinbar hört er unseren Podcast.
Irre.
Und er hat dann geschrieben, euer Podcast ist so bereichernd, nicht nur für den Puppenbau, schöne, bejahende Gedanken über das Leben, herrlich, ehrlich und wohltuend für die Seele.
Und das ist schön.
Ja, fand ich auch.
Darf man den Namen sagen?
Das war Ernst, habe ich vergessen zu sagen.
Danke,
Ernst aus Österreich. Vielen Dank, genau.
Im Ernst.
Dann hatten wir ja unser schönes, großes, tolles, wunderbares Interview mit Sunhild Reinkens. Das war jetzt unsere vorletzte Folge. Ich würde da gerne nochmal Bezug zu nehmen, weil wir dazu, also jetzt per Mail haben wir gar nicht so viel Feedback bekommen. Eigentlich, ehrlich gesagt, gar keins per Mail. Aber es gab Resonanz bei Instagram und manchmal habe ich es auch so durchgehört, wenn ich mit Kursteilnehmerinnen gesprochen habe. Also dieser Podcast wurde sehr viel gehört. Die Zahlen habe ich mir jetzt noch gar nicht angeschaut. Und was ich so aus dem Feedback rausgehört habe und was mich so gefreut hat, dass Frau Reinkens wirklich eine hohe Bekanntheit und Wertschätzung genießt in unserer Community.
Ja.
Also es haben sich vor allen Dingen ältere Hörerinnen gemeldet. Also geht davon aus, sie müssen älter sein als wir, weil sie diese Bücher alle kannten. Und
wir haben die erste Puppe mit Frau Reingitz
genau,
gemacht.
Genau, also so. Ja, und das fand ich auch mal einen schönen Einblick. Und wir haben da, ich hatte auch den Eindruck, Erinnerungen nochmal so wachgekitzelt. Und die Leute haben teilweise so geschwelgt. Und dann, ach, das hat mir irgendwie gefallen. Und was ich auch schön fand, es gab, ich habe zwei Anfragen gehabt von Followerin bei Instagram, die gefragt haben, ob wir das Interview übersetzen. Nicht, dass wir das machen würden.
Übersetzen? Naja, in eine andere Sprache?
Die eine war Französisch und die andere war Spanisch. Und die das hätte sie interessiert. Weiß nicht, ob Frau Reingitz im Ausland bekannt ist. Aber ich meine nur, wir haben scheinbar eine gewisse Reichweite außerhalb von Deutschland.
Und, stimmt, ich weiß von einer französischen, beziehungsweise englisch sprechenden, französisch
genau.
lebenden
diese war die erste und dann war noch eine zweite aus Spanien, meine ich.
Wow.
Und das hat mich auch gefreut, wie auch immer,
stimmt,
sie,
Spanisch
jetzt,
habe ich
auch ja. immer sie jetzt zu uns gekommen sind. Aber wir können es natürlich nicht leisten. Also
das, aber dank KI kann man das vielleicht relativ, also können sich die Personen relativ... Nee, ich nicht. Nee, aber ich kann mir vorstellen, gibt es das nicht schon, dass dann dass man es einfach da reingibt?
Könnte man wahrscheinlich machen.
Oder spätestens in einem Jahr.
Vielleicht machen wir das auch irgendwann nochmal als vielleicht nochmal so eine Art Vermächtnis auch für Frau Reingitz. Wer weiß, was noch kommt. Ja. Aber schön zu wissen, dass es ein internationales Interesse gibt. Und was für mich persönlich auch schön war, meine Familie, zumindest der weibliche Teil meiner Familie, hat dieses Interview gehört und war so begeistert.
Schön.
Und haben mir teilweise auch sehr detailliertes Feedback gegeben und weiß gar nicht, ob ich immer so als Puppenmacherin wahrgenommen werde. Ich drücke mich da auf den Familientreffen auch immer so ein bisschen drumherum um das Thema. Ich mag da auch gar nicht so gern drüber sprechen, aber jetzt um dieses Interview drumherum gab es wirklich sehr schöne Gespräche. Wie war das bei dir? Kam bei dir was an?
Ich habe noch überhaupt nichts, also von meiner Familie überhaupt nichts gehört.
Und deine Mutter? Ich meine, sie war ja ein bisschen Impulsgeberin für das Interview.
Meine Mutter ist jetzt Rentnerin und gestern habe ich so einen wunderbaren Beutel gesehen. Darauf stand, hatte übrigens eine junge Frau ich bin Rentner, habe keine Zeit.
Ja, das kann ich auch bestätigen.
Das war alles. Also ich denke mir, sie wird im Winter, wenn es ein bisschen ruhiger wird, sich das mal anhören.
Ach, das wäre so schön.
Momentan
das fände ich schade, wenn sie das verpasst.
Ja, das wird sie schon hören.
Also das waren irgendwie sehr schöne Begegnungen und freut mich, dass das Interview so gut ankam, wie wir das vermutet und gehofft und uns gewünscht haben. Dann kam eine schöne Mail von Annalena, ich glaube vor 2 Wochen ungefähr, Laura, die ging, glaube ich, an uns beide, oder hast du zumindest auch gelesen, vielleicht liest du die einmal vor, ein etwas längeres Feedback.
Also von Annalena. Aus dem Herzen schreibe ich euch diese Zeilen voller Dank, Bewunderung, Hochachtung und pure Begeisterung. Euren Podcast habe ich erst im Februar entdeckt. In einer herausfordernden Lebensphase, steckend, waren mir die Stunden mit euch, euren Stimmen, euren Gedanken, eurem Tiefgang, eurem heraussprudelnden Kichern eine wunderbare und heilsame Begleitung. Ich lausche und nicke und weine und nähe und lache und sticke und stopfe. Das ist wie ein dick Gedicht.
Das ist großer, ne?
Ja. Schaue auf das Datum und spüre Vorfreude, weil bald müsste doch eigentlich eine neue Folge und so weiter. Sehr schön.
Da habe ich mich auch total
drüber gefreut. Ja, ich erinnere mich, das war schön. Sehr schön.
Und dann kam von Rosi ein Feedback zu unserer Folge über Sprache. Das war ja unsere von heute aus gesehen letzte Folge. Ich erinnere mich, ich meine, dass ich da etwas, einen Aufruf zu Feedback gestartet habe.
Ja,
sehr
stimmt.
Expliziten. Nur Rosi ist ihm gefolgt.
Eine verdichtete Empfehlung.
Nur Rosi hat sich gemeldet und ich lese da auch wirklich die liebevolle Bemühung heraus, uns Rückenwind zu geben. Das fand ich irgendwie schön. Ich lese mal vor, was sie geschrieben hat. Euer Podcast ist spitze. Auch wenn nicht viel Rückmeldung kommt, bin ich mir sicher, dass ihr gehört werdet. Für mich seid ihr Vorbilder und wertvolle Puppenkünstlerinnen, die ich noch lange hören werde. Ich mache mich erst auf dem Weg mit der Kunst, Puppenkinder in die Welt zu bringen und auch einen Weg zu mir selbst zu gehen. Die Folge über Puppen machen sprechen war super interessant. Die Wortkreationen finde ich toll. Da werde ich dran arbeiten. Und ihr habt so schöne Stimmen. Herzlichen Dank für alles.
Danke, Rosi.
Danke, Rosi. Und auch danke an die Spenden von Annalena und alles, was nach dem 2. Juli eingegangen ist. So, die heutige Folge möchte ich unserer Freundin Julia widmen.
Oh, schön, ja.
Und zwar unsere Freundin Julia, sie hat auch ein Puppenlabel, das heißt von Kowalke. Von euch werden sie sicher auch viele kennen. Und sie ist, ich bin schon fast 20 Jahre mit ihr befreundet. Du und Julia, ihr kennt euch auch. Ihr
über
habt
dich?
Euch über mich kennengelernt. Und lustigerweise kannte ich sowohl Julia als auch dich auch noch, bevor wir Puppen gemacht haben. Also wir haben uns ja nicht als Puppenmacherin kennengelernt. Also ihr euch dann schon, ihr habt euch ja später kennengelernt. Aber ich habe Julia hier im Kiez kennengelernt und auf dem Spielplatz mit den Kindern und wir haben uns angefreundet. Und wir haben uns ja über eine Kindergarteninitiative auch mehr in der Elternrolle angefreundet. Und die Puppen kamen erst so ein Jahr ungefähr später. Und das finde ich immer wieder schön, das sich mal bewusst zu machen, dass auch eine Freundin im Leben vor und neben den Puppen gibt natürlich.
Und was jetzt 20 Jahre dann
fast 20 Jahre. Unsere Kinder sind jetzt, unsere Ältesten sind jetzt alle 20.
Ja. Irre.
Irre, ne? Und genau, ich möchte gern... Laura wird sich vielleicht auch anschließen. Also ich möchte diese Folge auf jeden Fall Julia widmen.
Ja, auf jeden Fall.
Weil, wir kommen gleich dazu. Also liebe Julia, wenn du das hörst, vielen Dank, dass du mich auf dieses Thema gebracht hast. Und auch vielen Dank, dass du den Podcast so treu hörst und uns immer wieder ein tolles Feedback gibst und überhaupt für alles. Mhm. Also, am 20. Juli 2023 kam ein Film in die Kinos, der unser kleines Nischenthema Puppen auf die große Leinwand brachte. Und der größte Blockbuster des Jahres werden sollte. Barbie.
Wow.
So, und jetzt kommt der Link zu Julia. Julia hat mir nämlich letztes Jahr zum Geburtstag, ich habe 4 Tage nach der Filmpremiere Geburtstag gehabt. Und sie hat mir zum Geburtstag einen Kinogutschein geschenkt und dann sind wir zusammen in diesen Film gegangen. Und ich habe kurz darauf, Anfang September, einen Instagram-Post gemacht. Und ich lese das mal vor, was ich da geschrieben habe. Ja? Das war mein Eindruck nach dem ersten Mal schauen. Der wahrscheinlich am schnellsten eingelöste Gutschein meines Lebens. Meine Freundin Julia hatte ihn mir zum Geburtstag geschenkt. Und letzten Freitag schon saßen wir als fast Einzige in der Nachmittagsvorstellung von Barbie im großen Kino am Alexanderplatz. Herrlich war es. Großartige Unterhaltung, gute Musik, beeindruckende Ausstattung und Kostüme, witzige Ideen, Leichtigkeit, kluge Gedanken und am Ende sogar ein paar Glückstränen. Große Empfehlung und großer Spaß für Puppenmacherinnen. Ich hatte natürlich schon im Kino, als ich da saß mit Julia, schon die Idee, dass wir das natürlich diesen Film im Podcast besprechen müssen. Wir hatten dann aber schon alle Themen für 2024. Und mir war auch klar, das wird mit dir gar nicht so leicht, weil ich deinen Filmgeschmack kenne. Und ich musste dich, Laura, ja noch dazu bringen, den Film zu schauen, was du sonst wahrscheinlich gar nicht gemacht hättest, oder?
Genau wie du sagst.
Genau wie du sagst.
Dieser Film wäre völlig an mir vorbeigegangen, wenn du nicht gewesen wärst.
Wenn ich nicht gewesen wäre, genau. Wir werden jetzt gleich inhaltlich einsteigen.
Aber ich muss dazu sagen, viele Filme gehen einfach an mir vorbei, obwohl ich gelernte Schauspielerin bin.
Ja,
aber irgendwie haben mich die Bücher
das
wieder...
Das war mir völlig, also genau, das war mir ganz bewusst und musste da ganz vorsichtig sein und das ein bisschen anteasen, dass ich das gerne machen würde. Ich hatte auch gestern, als ich das vorgeschlagen habe, kann sein, dass es Projektion war, aber ich meine, ich habe da auch so einen gewissen Widerwillen schon bei dir gespürt, aber ich wollte das Thema durchsetzen und es ist mir auch gelungen. Du hast dich darauf eingelassen, wie du dich eigentlich immer auf meine Vorschläge einlässt. Also wir wollen euch den Film heute vorstellen. Wir tauschen uns aus, was uns gefallen hat und was nicht und wollen vor allem herausarbeiten, was den Film speziell aus unserer Puppenmacherin-Perspektive interessant macht. Noch ein kleiner Hinweis, ein Spoiler-Hinweis. Natürlich werden wir auch wir werden ein bisschen was aus dem Film natürlich auch verraten. Das heißt, ihr solltet euch den Film zuerst anschauen und dann erst diese Episode hören und anschauen geht auf Streaming-Plattformen wie zum Beispiel Amazon Prime Video und kostet 14,99 Stand heute.
Momentan 7,99. Also als ich ihn gekauft habe, hat er noch 7,99 gekostet.
Ich habe 14,99. Seid ihr bei Amazon Prime? Also habt ihr schon, vielleicht deshalb, dann hast du es vielleicht zur Hälfte. Naja, wir werden das nicht weiter jetzt an dieser Stelle vertiefen.
Ich glaube, ich bin leider dort, weil ich irgendwie nicht schnalle, da wieder rauszugehen.
Wer weiß, genau. Also ich habe den Film gekauft, in Anführungszeichen, und habe 14,99 gezahlt. Ich glaube, das zahlt man auch bei YouTube und auf den anderen Plattformen auch. Aber genau, wenn ihr bei Amazon Prime seid, ist es scheinbar günstiger. So, Laura, lass uns gleich mal mitten reingehen. Wie fandest du den Film?
Ja, wie fand ich den Film? Schwierig. Ich habe, als ich...
Hast du den gesehen?
Ich habe ihn vorgestern und gestern nochmal halb gesehen.
Okay, gut. Mhm.
Und... Also, es ist total schwierig.
Hast du mal gelacht?
Ja, natürlich. Ich habe gelacht. Ich habe gelacht. Und ich könnte auch mit einem Auge mir den total amüsierend anschauen und könnte zu dem Feedback kommen, was du als erstes gesagt hattest. Aber mit meine Nackenhaare kriegen trotzdem eine große Sträubung.
Ja, hast du gut ausgedrückt.
Weil ich natürlich, egal hin oder her, ob jetzt die glatte Barbie-Welt und die andere als nicht so glatt dargestellt wird, natürlich der ganze Film extrem glatt ist. Und ich gleich Mattel mit produziert hat und ich dann gleich denke, okay, unter welchen Bedingungen werden Barbies hergestellt? Muss ich natürlich gleich mal recherchieren. Hab dann was gefunden von 2017, glaube ich, das kann sich natürlich geändert haben bisher. Aber da, ich kann es nicht schauen, ohne im Kopf zu haben, dass es eine riesen Werbeveranstaltung ist für letztendlich einen Puppentyp, den ich nicht unterstütze.
Und nicht nur ein Puppentyp, wie du gerade angedeutet hast, sondern auch die Nachhaltigkeit des Produktionsprozesses.
Genau.
In vielerlei Hinsicht.
Ja.
Genau.
Also so ist jetzt mal meine Antwort dazu.
Nee, ist gut. Ich habe es vermutet. Das wäre jetzt eine große Überraschung, wenn du genauso begeistert gewesen wärst wie ich. Das habe ich mir schon gedacht. Ich überlege gerade, wie wir jetzt weitermachen.
Ich muss sagen, wenn ich mit denen im Kino, also ich hatte beim ersten Mal schauen absolut meinen Spaß dabei und ich hätte auch im Kino meine Nachos mit Käsesoße köstlich genossen. Genau, so.
Ich glaube, das finde ich gut, dass du das jetzt sagst, weil ich war ja mit Julia im Kino, große Leinwand, Freundinnenerlebnis, zwar mittags um eins, aber so ist das eben, wenn man dann mal 40 ist. Und es war einfach ein Kinospektakel. Und mir war schon klar, dass das Umfeld und die Umstände dieser ersten Rezeption auch in die Wahrnehmung natürlich mit einspielen. Und bei mir war es dann tatsächlich auch so, dass ich habe den Film jetzt für diese Besprechung noch ein zweites und ein drittes Mal sogar geguckt. Mhm. Und natürlich habe ich es komplett anders wahrgenommen. Beim zweiten Mal sehr, sehr kritisch. Da hatte ich dann aber auch schon viel gelesen und mir andere Rezensionen angeschaut.
Das hatte ich jetzt mal bewusst einfach nicht gemacht, weil ich wollte nur so pur das gucken.
Genau, und dann war das auf meinem Laptop-Bildschirm. Ich hatte Stift und Notizzettel. Einen Film von 2 Stunden habe ich in 3 Stunden geguckt, weil ich mir Notizen gemacht habe und nochmal zurückgespult. Und wie war denn das jetzt? Das war so ein bisschen, das war jetzt gut für den, um mich hier auf diesen Podcast vorzubereiten. Und dann habe ich gedacht, jetzt Sonntag, ich gucke mir jetzt nochmal an, diesmal ohne Stift und Zettel und ohne kritischen Blick, sondern einfach nur, jetzt nimmst du dir hier so eine Flasche, ein Gläschen Prosecco.
Das ist eine gute Voraussetzung.
Und lässt das Wochenende schön ausklingen und ich halte nochmal richtig viel Spaß. Also es ist wirklich, man kann, je nachdem mit welcher Brille man rangeht, kannst du mit dem Film Spaß haben. Und du kannst einfach die Schlechtigkeit der Welt daran sehen.
Ja,
genau. Und ich denke, gut zwischen diesen 2 Polen bewegt sich das Ganze auch. Das werden wir sicher auch ein bisschen rausarbeiten. Also ich fand großartiges Mainstream-Filmerlebnis. Ich sage hier bewusst Mainstream, weil der Film ist fürs große Kino gemacht. Er ist für ein breites Publikum gemacht. Der will nichts anderes sein als ein Filmspektakel. Und ist es ja auch geworden. Der hat nicht den Anspruch, wie soll ich sagen, ist kein Arthouse-Film. Ich finde, es ist ein cleverer, kreativer, witziger, unterhaltsamer Film. Interessantes Spannungsfeld von Kunst und Kommerz. Ich habe es jetzt so wahrgenommen, um einem großen Publikum das Thema Feminismus zugänglich zu machen.
Ich muss kurz einhaken, weil ich habe ihn, als ich ihn gestern das zweite Mal gesehen habe, nur zur Hälfte, habe ich gedacht, er ist auch ganz schön perfide. Weil er suggeriert, er suggeriert ein gewisses, wir verstehen, wie die Sachen laufen, wir machen uns über uns selbst lustig und wir sind im richtigen Feminismus und so. Aber drunter läuft noch was anderes. Drunter läuft eigentlich eine absolute Verkaufsschiene von Konsum.
Ja, ja, genau. Das ist ja Barbie immanent. Da habe ich auch noch ein schönes Zitat nachher. Ich hoffe, ich denke dran, das zu bringen.
Entschuldigung, ich wollte...
Richtig, du musst immer einhaken, wenn ich mich hier allzu sehr in meinen eigenen Gedanken verliere. Also, was ich toll fand, super Schauspielensemble, in meinen Augen gelungene Besetzung. Absolut. Musik, top, Kostüme, wunderbar, Szenenbild, wunderbar, visuelle Effekte, atemberaubend, Make-up-Look, absolut wunderbar gemacht. Ich persönlich fand die Musical-Einlagen mit Tanz und Gesang, das waren so meine kleinen Highlights. Ja, ich finde, Ryan Gosling ist einfach großartig beim Tanzen und Singen. Ja, natürlich gibt es auch Negatives. Das ist mir auch teilweise schon bei dem ersten Schauen aufgefallen. Also ich finde, es sind ein paar Lücken in der Dramaturgie. Es gibt natürlich Widersprüche, wie du schon andeutest. Es gibt wahnsinnige Widersprüche in dem Film. Und ich finde, es ist auch kein neuer, interessanter, überraschender Beitrag zum Feminismus. Nicht, und das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung, das ist ja auch nicht der Anspruch des Films, ich will es trotzdem aber mal gesagt haben. Der Film will nicht mehr als ein paar Themen aufmachen und die vielleicht, wie ich schon sagte, einem Publikum zugänglich machen, das sich vorher damit nicht beschäftigt hat. Und davon gibt es Leute. Also ich, so. Und was du sicher meinst, obwohl du dich jetzt sehr auf die Konsumkritik jetzt gerade fokussiert hast, was mir jetzt viel zu einseitig ist, ist die Darstellung dieses Geschlechterkampfes Mann und Frau. Und es wird ja völlig ausgeblendet, dass es noch ökonomische und soziale Fragen gibt für Erfolg, für Selbstverwirklichung. Ja. Und es ist, hier wird, ich reiße es jetzt nur mal kurz an, weil ich denke, wir kommen dann später nochmal dazu. Eigentlich ist es ein Pseudo-Feminismus, der dargestellt wird. Es ist nicht der wahre Feminismus.
Ja.
Insofern es überhaupt möglich ist in dem Film, der von Mattel mitfinanziert ist. So. Das heißt also meine kurze, wie ich den Film fand. So. Jetzt würde ich... Ich habe es jetzt so gegliedert, dass wir den Film doch jetzt erstmal noch mal ein bisschen vorstellen, auch wenn sicher viele den dann gesehen haben, aber vielleicht bringen wir jetzt noch den einen oder anderen Fakt, der neu ist. Und im zweiten Teil uns dann die Puppenmacherinnenbrille aufsetzen und dann mal schauen, was da vielleicht doch für Schätze, Ansätze, Fragen, interessante Perspektiven für unsere berufliche Zunft drin sind. Also als erstes, who is Barbie? Und ich habe noch mal ein paar Fakten gesammelt, die vielleicht jetzt nur zur Einordnung noch mal interessant sind. Barbie gibt es seit 1959 und die wurde erfunden von der Mattel-Gründerin Ruth Handler. Barbie ist Teil der westlichen Kulturgeschichte des 20. Jahrhunderts und hat eine Bekanntheit, zumindest im Westen, von 100%. Das musst du erstmal schaffen als Marke, ne?
Ja.
Ich habe noch einen interessanten Nebenfakt gelesen, der mir nicht aus dem Kopf geht. Auf jedes Mädchen, Kind, wie auch immer, kommen 7 Barbies. In Deutschland. In Deutschland habe ich. Also das ist jetzt keine Ahnung, wie es in den USA ist und irgendwo anders wird es vielleicht wieder anders sein. Ich kann das bestätigen. Ich hatte mehr als 7, du hattest wahrscheinlich weniger als 7, dann gleichen sich wieder aus.
Ich hatte gar keine.
Du hattest gar keine. Nee. Wir haben ja schon über Barbie gesprochen, aber dass du gar keine hattest? Okay.
Also ich hatte, bevor ich 6 war, hatte ich eine Nachbarin, mit der konnte ich Barbie spielen.
Ja.
Und die hatte mir eine geschenkt. Und dann sind wir umgezogen und bei dem Umzug...
Ach so, Mama.
Ja, okay. Ist die Barbie auf mysteriöse Weise verschollen.
Okay, ich verstehe. Hast du dann nochmal nachgefragt? Oder ist die Geschichte dir so zugetragen worden?
Nee, das weiß ich noch.
Hast du sie vermisst?
Und ich habe sie vermisst. Ich weiß aber auch gar nicht mehr genau, wie sie aussah. Aber vielleicht habe ich später doch nochmal Barbies gekriegt.
Wer weiß, ne?
Ich weiß. Aber ich fand sie natürlich faszinierend als Kind. Ich hab dann mit meiner Freundin Barbie gespielt und so.
Auch die Waldorfwelt hat eine hundertprozentige Bekanntheit von Barbie.
Ja.
Ich hatte, wir haben eine Folge über, in welcher Folge werden wir das besprochen haben? In der Folge über Waldorfpuppen wahrscheinlich. Da haben wir schon mal über Barbie, unsere Barbie-Erfahrung gesprochen. Trotzdem vielleicht nochmal so kurz zur Einordnung, wie wir eigentlich zu Barbie stehen. Ich komme aus der DDR und ich war 9, als die Mauer gefallen ist. Das heißt, die Barbie kam erst in meiner fast schon Vorpubertät in mein Leben.
Ja.
Aber mit voller Wucht. Und ich habe dann, ich denke, ich habe...
Auf High Heels.
Ja, ich habe mindestens, ich habe sicher 7 gehabt. Ich hatte auch, ich weiß, mein Vater hat zu der Zeit in den USA dann auch gelebt. Und auf irgendwelchen Wegen ist zu mir auch irgendein Barbie-Nähstudio oder irgendein Gimmick oder Gadget oder wie man das nennt. Also ich hatte auch interessante Zubehöre und habe das bis ich so, ich denke, ich war 12. Also ich denke, ich habe schon so 2 Jahre sehr intensiv dann nochmal, bis ich 12 ja, war gespielt. Und ich habe meine, die letzte Barbie, die ich mir gekauft habe, von meinem Taschengeld, nehme ich an, in dem Film entdeckt. Sie tauchte echt? In den Film auf.
Welche war das?
Die Benetton Barbie. Du wirst sie nicht erkannt haben, weil du dich nie auskennst. Barbie. Die hatte so ganz lange Haare und also ich habe sie sofort erkannt. Also habe ich gefreut. Also genau, also so sehr bekannt und eben wirklich ein Teil, also sie ist eigentlich aus unserem Leben, aus dem Elternleben, aus dem Kinderleben nicht wegzudenken, egal wie man dazu steht.
Da fällt mir gerade noch eine Anekdote, die habe ich vielleicht schon mal erzählt, die Anekdote. Und zwar, dass mein Onkel, der hatte einen Ken, glaube ich, und der hat dem so Outfits genäht, dass er wie so ein Agent aussah, so Trenchcoats und so.
Dein Onkel,
ja? Mein Onkel, ja, der hat so einen Ken.
Okay. Okay.
Ja. Also es wurde mir zumindest erzählt.
Okay. Ja, also Barbie ist seit ihrer Erfindung Spiegelbild der Debatte, was und wie Frauen eigentlich sein sollen. Sie ist Sehnsuchts- und Hassobjekt zugleich. Sie ist Identifikationsfigur und Konsumprodukt. Und ja, die Hauptkritikpunkte an Barbie sind ihre Körpermaße, ihr Schönheitsideal, das Frauenbild und die maßlose Konsumanregung. So. Das mal so als Hintergrund zu der Puppe. Dann ein paar Hintergrundfakten vielleicht zum Film. Es ist eine Komödie. Sie basiert auf der gleichnamigen Spielzeugreihe des US-Unternehmens Mattel. Es ist der erste Realfilm über Barbie. Es gibt wohl schon, ich habe es nicht gewusst, es gibt wohl Trickfilme, Fernsehserien. Also sie ist natürlich im Business, im Filmbusiness. Aber
sie verdient ja ihr eigenes Geld, wie wir aus dem Film erfahren haben.
Aber das ist jetzt eben der erste Realfilm. Er ist hochkarätig besetzt mit Margot Robbie, Ryan Gosling, Will Pharrell und America Ferrera unter anderem. Es gibt noch viele andere bekannte Namen und mehr oder weniger bekannte Namen und sehr viele bekannte Gesichter, wo ich aber den Namen nicht weiß. Also es ist wirklich, da ist was los in dem Film.
Ja.
Und wie Laura schon sagt, es ist eine Kooperation von Mattel und Warner Brothers Pictures. Eine 14-jährige Entstehungsgeschichte ging dem Film voraus.
Ach, echt krass.
Mit wechselnden Besetzungen für Regie, Drehbuch und Cast etc., bis Margot Robbie als Produzentin und Hauptdarstellerin feststand und Greta Gerwig und Noah Baumbach als Drehbuchautoren und Gerwig zudem als Regisseurin. Das Produktionsbudget war gigantisch, 129 bis 145 Millionen US-Dollar und das Marketingbudget, das fand ich so interessant, betrug über 150
Krass,
Millionen
US-Dollar. Mehr Das finde ich super interessant, ja, weil da sieht man mal, was für ein hoher Posten Marketing ist. Und also, liebe Puppenmacherin, die in euren Kämmerlein sitzt und nähst, hört euch das an.
Hört euch das an. Und deswegen konnte dieser Film auch, das wollte ich dich vorhin noch fragen, weil du sagtest, du hättest ihn den nicht angeguckt, aber hast du gewusst, dass es den Film gibt?
Ja, ja, das schon. Ja, ja, das ist auch an mir nicht vorbeigegangen.
Weil das konnte nämlich, glaube ich, wirklich an niemanden vorbeigehen.
Nein, das war ja überall. An jeder Tramhaltestelle, genau. Überall. Das habe ich mitgekriegt.
Genau, und das super hohe Marketingbudget hat sich auch ausgezahlt. Also der Film hat mehr als 1 Milliarde US-Dollar eingespielt. Es ist der umsatzstärkste Film des Jahres 2023. Umsatzstärker als Barbenheimer.
Oppenheimer.
Sie sagen selber schon Barbenheimer.
Das ist genial.
Oppenheimer.
Maria, das ist eine geniale Sprache.
Aber das ist keine Wortkreation. Tatsächlich wurden diese beiden Filme zusammen, die sind am selben Tag gestartet, als Barbenheimer vermarktet.
Okay.
Oppenheimer hast du bestimmt gesehen.
Nee, auch nicht.
Da spielt doch dein Lieblingsschauspieler mit.
Ja, ich habe es sonst nicht gesehen. Wie gesagt, ich ziehe ein Buch immer einem Film vor.
Okay. Also, umsatzstärkster Film des Jahres, erfolgreicher als Oppenheimer, Platz 14 der erfolgreichsten Filme überhaupt, wie auch immer man das jetzt berechnet, und er hat 8 Oscar-Nominierungen erhalten. Wobei Oppenheimer dann die Oscars abgesagt hat. So, das als Hintergrund zum Film. Dann würde ich gerne ein paar Worte zur Regisseurin sagen.
Oh ja.
Die finde ich nämlich sehr interessant. Greta Gerwig geboren 1983, die ist heute 41 Jahre alt, eine US-amerikanische Schauspielerin, Drehbuchautorin, Regisseurin und Filmproduzentin, eine Arthouse-Ikone, hat schon vor Barbie eben auch eher so Arthouse-Filme gemacht, eine der interessantesten Filmemacherinnen Hollywoods, hochgelobt und vielfach ausgezeichnet. Sie steht für feministische, clevere und liebevoll erzählte Geschichten, in denen es meist um störrische Frauen- und Mutter-Tochter-Beziehungen geht.
Kennst du andere Filme von
ihr? Alle, Laura. Sie ist meine Lieblingsregisseurin. Ich liebe sie. Ich finde sie so großartig. Deshalb wollte ich den Film unbedingt sehen, weil ich dachte, also wenn sie den Barbie-Film macht, weil das war auch in dieser 14-jährigen Entstehungsgeschichte, wurden ja immer mal wieder... Es wurde ja irgendwann durchgestochen, dass sie den Film macht.
Und ja.
Das war so ungefähr wie kann sie, wieso sie? Sie ist ungefähr die unpassendste Regisseurin für Barbie. Das hat für mich das Ganze eigentlich so interessant gemacht.
Ja, ja, ja.
Zumindest im Vorhinein. Also ich habe alles gesehen, was sie gemacht hat.
Ah, dieses Frances.
Frances H., das hat sie, da hat sie nicht Regie geführt, da hat sie Hauptrolle gespielt und mitproduziert, glaube ich, oder das Drehbuch geschrieben. Das könntest du kennen, das kam so 2010 rum vielleicht. So ein Schwarz-Weiß-Film und sie stolpert durch New York im Grunde.
Ja, so eine Dame etwas verloren vom Leben auf einer Parkbank.
Oh Gott, warte mal. Ja, das könntest du durchaus gesehen haben. Das wäre schon eher
dein
Kino-Level.
Ja, ich meine, das hätte ich...
Ja. Danach hat sie Lady Bird gemacht. Den habe ich dreimal gesehen. Den liebe ich. Ein wunderbarer Film über Mutter-Tochter. Im Grunde was Biografisches. Die Geschichte einer Tochter, die der Kleinstadt entkommen will und von einem Studium in New York oder irgendwie sowas träumt. Und die Eltern sehen diese Zukunft gar nicht für sie und wie sie sich da so rauskämpft. Im Grunde ihre eigene Geschichte wohl. Dann Little Women, das könntest du kennen. Der kam 2018 und war sehr bekannt, groß in den Kinos. Also eine Verfilmung von diesem, ja, Little Women ist ja so ein ganz bekannter Stoff irgendwie, so ein...
Ich kenne die alle nicht. Ich habe absolut nicht gesehen.
Little
aber schau ich mir mal an.
Little Women ist mir deshalb in Erinnerung geblieben, weil ich den 2020 gesehen habe, kurz bevor der erste Lockdown war. Es war der letzte Kinofilm und es war so großartig, ein toller Film. Genau, und dann Barbie. Das war so ihre, also er hat noch mehr in mehr Filmen mitgewirkt, aber diese vier Filme, Frances Ha, Lady Bird, Little Women und Barbie, sind ihre größten
Projekte. Dann schaue ich mir da mal was an.
Für Little Women war sie 2018 als erst fünfte Frau überhaupt für den Oscar für die beste Regie nominiert. Hat ihn, glaube ich, auch mal nicht bekommen. Und dass sie für Barbie keine Oscar-Nominierung erhielt, wird als antifeministisches Statement der Academy interpretiert. Diesen Satz habe ich abgeschrieben. Also, sie wurde ja hoch gehandelt. Ne? Und es gab, du wirst die Oscars nicht verfolgen. Ich verfolge das so ein bisschen am Rande, weil ich mit einem großen Cineasten befreundet bin. Und sie hat es mitbekommen, dass es da so einen Aufschrei gab. Warum ist jetzt Greta Gerwig nicht nominiert?
Aber ich meine, das sind ja eh irgendwelche Machenschaften.
Ja,
wer
eben,
da wie wo was kriegt.
Genau, aber ich fand es jetzt trotzdem interessant,
ja.
Dass ich habe das dann nochmal gegoogelt und dann kam eben dieser Satz, antifeministisches Statement der Academy, das wollte ich jetzt einfach mal so unkommentiert stehen lassen. So, jetzt können wir mal durch die Handlung gehen.
Mhm.
Ich habe schon zu Laura gesagt, ich habe es mehr oder weniger von Wikipedia übernommen, weil...
wieso soll man sich die Arbeit machen?
Warum soll man sich die Arbeit gemacht machen?
Absolut.
Und wir könnten es ja jetzt so machen, wir gehen einmal durch und du könntest, es sind so anderthalb Seiten, es ist nicht viel, du könntest gerne einhaken, wenn dir was kommt.
Ja.
Also Einzelheiten besprechen wir ja sowieso dann noch, aber falls dir noch irgendwie oder du noch eine Erinnerung hast.
Das ist auch ein guter Plan.
Ja, also wir haben die Stereotype Barbie. Sie lebt mit den anderen Barbies und den Kens im Barbie-Land. Hier herrschen die Frauen. Die Männer sind nur ihre Anhängsel. Das Leben ist eine rosarote Party. Barbies Leben scheint perfekt, bis sie eines Tages aus dem Nichts an den Tod denkt. Von da an wird es, oder sie, kompliziert und Ängste, Scham und Selbstzweifel überkommen sie.
Kurze Einhakung, was mir sehr gefallen hat, dass alle Barbies einfach nur Barbie heißen.
Alle kennen's
nur. Hi Barbie.
Ja, so wollte ich. Ich dachte auch erst, ich mache einen Titel aus Hi Barbie, aber fand ich auch sehr schön. Also, sie will ihr altes, unbeschwertes Leben zurück und sucht Rat bei der komischen Barbie. Diese erklärt ihr, dass sich durch einen Vorfall die Welt der Barbies und die reale Welt vermischt hätten. Um das Problem zu beheben, müsse Barbie in die reale Welt reisen und das Kind finden, das mit ihr spielt und alles durcheinander gebracht hat. Also verlässt sie Barbieland, Ken schließt sich ihr an und sie reisen nach Los Angeles an den Malibu Beach, wo sie mit der echten Welt konfrontiert sind, die ganz anders ist als Barbieland, nämlich a man's world, aka Patriarchat. In der Teenagerin Sasha glaubt Barbie, ihre langjährige Besitzerin gefunden zu haben. Sasha jedoch hasst Barbies und alles, wofür sie steht. Also Zitat aus dem Film: Seit man dich erfunden hat, fühlen sich Frauen wegen dir schlecht. Hm. Dann fühlt sich Barbie natürlich auch schlecht, als sie das hört. Ken dagegen entdeckt das Patriarchat für sich.
Schön, ja.
Er kehrt ins Barbieland zurück und errichtet dort ebenfalls ein Patriarchat. Die Barbies werden durch Gehirnwäsche gefügig gemacht. Währenddessen gelangt Barbie in die Firmenzentrale von Mattel, die sie sogleich ins Barbieland zurückschicken will, da sie schlimme Folgen von der Präsenz einer lebendigen Barbie in der realen Welt befürchtet. Mit Hilfe ihrer Erfinderin Ruth Handler gelingt Barbie die Flucht und wird von Sashas Mutter Gloria von den Mattel-Agenten gerettet. Oder vor den Mattel-Agenten gerettet. Es stellt sich heraus, dass Barbies Problem auf Gloria zurückgeht, denn Gloria ließ ihre negativen Gefühle in ihren Zeichnungen von Barbie einfließen, wodurch sich diese auf Barbie übertrugen. Du nickst so. Geht dir so manche Stern jetzt noch auf?
Ich sehe nur die Bilder vor mir und dann denke ich.
Die Todes- und nicht zu unterdrückende Todesgedanken,
Barbie. Ja, genau. Wobei ich das ein bisschen, vielleicht ist das hier ein bisschen schwachen Moment, also die Idee ist schön, aber ich fand das ein bisschen willkürlichen Moment, dass genau das der Punkt ist, wo sie dann sich in die Barbie-Welt einklinken kann. Also, dass sie diese Zeichnung macht, weißt du?
Okay.
Fand ich so ein bisschen, weil machen ja alle möglichen Kinder irgendwas mit Barbie.
Ja, genau, da sind wir bei den Widersprüchen und ein bisschen dramaturgischen Lücken. Das ist mir tatsächlich auch aufgefallen. Zurück zur Handlung. Die drei Frauen, also Barbie, Gloria und Sasha, kehren ins Barbieland zurück, das inzwischen zu Kandom geworden ist. Es gelingt ihnen, die anderen Barbies zu entprogrammieren und Barbieland zurückzuerobern. Die Barbies versöhnen sich mit den Kens, die künftig nicht mehr nur Anhängsel von Barbie sein sollen, sondern eigenständig und wertvoll aus sich selbst heraus. Und dann kam dieser, dann Ken ja, diesen Pullover an. I am enough. Also, es sind eh so mega tolle Zitate drin, aber dieses I am enough, also so eine Wortbildung aus Ken und enough, das wurde dann tatsächlich auch produziert und war alles ausverkauft. Dieser Pullover, der hatte so einen Fleece-Pullover, Regenbogenfarben an und dann dieser, der war ausverkauft innerhalb von Minuten natürlich.
Das glaube ich.
So, ne?
Das war so ein Flausch, ne? so ein Teddy-Pulli.
Und wie man jetzt so brüllen, wie er mit diesem...
Also, ja.
genau, am Ende entscheidet sich Barbie nach einem Gespräch mit ihrer Erfinderin Ruth Handler als Mensch in der realen Welt zu leben. Das war die Handlung. So, der Film wurde vielseitig analysiert, interpretiert und kritisiert. Je nach Perspektive, Männer, Frauen, Feminismus, Entertainment, wurde er entweder in den Himmel gelobt oder verrissen. Und das lässt sich alles im Internet finden und nachlesen. Also wer da Lust drauf hat. Also YouTube ist voll von Barbie-Filmbesprechungen. Und ich fand es tatsächlich auch interessant, mal in diesen Besprechungs- oder Rezensions-
Dschungel
einzutauchen, weil mir war nicht klar, dass Filmbesprechungen eine Männerdomäne sind. Und dass natürlich Männer sich von diesem Film extrem angepiekst fühlen. Und da habe ich einfach, gerade die Kritik kam hauptsächlich von Männern, ging um Männerfeindlichkeit und also gerade so eine spezielle Bubble auch in den USA, so eine konservative, mehr so dem Trump-Lager zugehörige Bubble, hat diesen Film als Hassobjekt.
Naja, quasi. Wenn man jetzt ganz humorbefreit ist, kann man das so sehen, aber da muss man wirklich...
Aber das zog sich schon als roter Faden auch durch die Besprechungen durch. Also, wer da Lust drauf hat, ich mache das manchmal ganz gern, auch bei Büchern, ich schaue mir das manchmal ganz gern an, was so andere darüber sagen. Dazu finden sich viele kleine Filmchen oder auch, man kann auch im Feuilleton nochmal nachlesen. Also uns geht es halt auch weniger darum, ob Barbie jetzt ein guter oder ein schlechter Film ist, also auch wenn man das jetzt natürlich auch ein bisschen raushören darf, sondern wir wollen uns jetzt im Folgenden die Aspekte anschauen, die den Film für Puppenmacherinnen interessant machen, vielleicht neue Perspektiven aufmachen oder spannende Fragen für unsere Arbeit stellen. Fällt dir da was ein schon, Laura? Oder also so ein Aspekt, wo du sagst, das fandest du jetzt irgendwie interessant oder da hast du dich vielleicht mehr, auch aus deiner Perspektive, nicht nur als Schauspielerin vielleicht, sondern auch als Puppenmacherin, was entdeckt?
Was mir als erstes auffällt, aber jetzt weiß ich gar nicht, ob das im Film war oder ob ich das, weil ich hatte nachher was über die Erfinderin der Barbie, die Ruth, gelesen. Und da fand ich spannend, dass eigentlich all diese großen Puppen daraus entstehen, dass Frauen etwas in die Welt bringen wollen, was ihnen fehlt. Also wie die Käthe Kruse keine schönen Puppen für ihre Kinder gefunden hat. Und die Ruth sagte, meine Teenager-Tochter braucht eine andere Identifikationsfigur als die Babypuppen, was ich absolut richtig finde.
Ja, das stimmt.
Na? Und dass dann aus so einem, sage ich mal, hehren Gedanken ganz schnell der Kommerz reintritt und das zerstört.
Naja, sie war ja auch nicht nur Erfinderin, sondern sie hatte ja Mattel gegründet. Also da weiß ich jetzt auch nicht, wie die Reihenfolge war. Ich nehme an, es gab erst Mattel und dann hat sie sich, ich glaube, es war auch so, dass sie dann aus Mattel heraus dieses Spielzeug auch erfunden hat.
Also ich habe gelesen, dass sie und ihr Mann hatten ein Puppen- oder Spielzeugmöbel und Rahmengeschäft.
Ach da, okay, Laura.
Ja, und dann hat sich, so habe ich es in Erinnerung, und dann haben sich eben, und da hat sie dann auch angefangen, glaube ich, Puppen zu machen. Und dann wurden die Rahmen bald auf die Seite gegeben, weil sich diese Spielzeugmöbel als sehr viel lukrativer erwiesen haben.
Ach, das ist ja interessant. Und daraus ist dann dieser große Konzern, wo der Name Mattel herkommt. Ihr Mann hieß nicht Mattel, der hieß, glaube ich, auch Händler, ne? Also es waren die 50er, also sie wird den Namen ihres Mannes gehabt haben.
Ja.
Wie frage ich mich, wo kommt dann der Name Mattel her?
Das weiß ich jetzt, das erinnere ich nicht mehr. Ich weiß nur, dass es eben aus diesem Rahmengeschäft und Puppenmöbel, dass sie das erst in einem hatten und dann...
Das erinnert mich so ein bisschen an unsere liebe Frau Reinkens.
Ja.
Aber was du sagst mit der Erfindung, also ich denke, das ist ja auch, dass die Essenz von Erfindung ist, du hast ein Bedürfnis, für das es noch keine Lösung gibt. Und dann erfindest du die Lösung eben selbst. Und das stimmt, was du sagst. Jede erfolgreiche Puppenneuerfindung geht auf eine Lücke im Spielzeugmarkt zurück.
Und diesen Moment, den finde ich eigentlich spannend, sich selbst das zu schaffen, was nicht da ist. Und diesen Moment würde ich gerne einfach weiter in die Welt zu transportieren. Alle anregen, sich das, was ihnen fehlt, selbst zu erschaffen.
Ja.
Weil schließlich kreieren wir unser Leben, unsere Realität.
Hat auch was Selbstermächtigendes. Ja. Ne? Und ich erinnere mich gerade, ich habe mit dem Puppenmachen ja für meine Tochter angefangen. Es war ja nicht der Grund, ich möchte Puppenmacherin werden, sondern ich wollte eine schöne Puppe für meine Tochter haben. Und habe mich umgeschaut, nichts gefunden Schönes. Hatte dann irgendwie schon so ein bisschen was mit der Waldorf-Bubble zu tun. Und dann habe ich sie selber gemacht. Ich habe sie nicht erfunden natürlich, aber ich habe ihr diese Art von Puppe genäht, weil ich nichts Besseres, nichts Schöneres, Wertvolleres auf dem etablierten Spielzeugmarkt finden konnte. War vielleicht doch ein bisschen so bei deinen Kindern, wobei es bei euch vielleicht auch eine Familientradition war.
Ich hätte das nicht angefangen, wenn mein Sohn Luca nicht seine verloren hätte.
Und seine, die deine Mutter gemacht hat?
Die meine Mutter ihm gemacht hat, die hatte er verloren. Und dann habe ich ja gedacht, jetzt braucht er eine neue.
Und dann hast du auch nichts wahrscheinlich kaufen können.
Nee, da habe ich das... Oder? So bin ich ja geprägt. Man kauft nichts, man macht alles selber. Ja,
stimmt.
Und dann habe ich eben selbst... Dann habe ich gedacht, naja, kannst du ja eh. Und so bin ich dann auch dazu gekommen. Also ähnlich, ja.
Und es ist schön, dass du das jetzt als erstes gebracht hast, weil das ist auch das Erste, was ich mir überlegt habe. Und zwar würde ich gerne mal die Eröffnungsszene mit dir nochmal rekapitulieren.
Ja.
Das Ganze beginnt mit einer wirklich erschütternden Szene und dem folgenden Text oder der folgenden Stimme aus dem Off.
Ja, so ein Voice-Over.
Oder man kann vielleicht sagen, was man sieht, weiß, kannst du dich noch erinnern, was man sieht ganz am Anfang?
Ja, so eine recht rudimentäre Landschaft, so eine steinige Landschaft.
So eine Wüste oder so, ne?
Ja, mit altertümlich gekleideten Mädchen.
Alles in beige.
Alles in beige, alles sandfarben gehalten, genau.
Und sie spielen.
Alle mit Babypuppen.
Ja, und darüber liegt dann eine Stimme, die das Folgende sagt. Seit Anbeginn der Zeit, seit das allererste kleine Mädchen existierte, gibt es Puppen. Aber die Puppen waren schon immer und ewig Babypuppen. Die Mädchen, die mit ihnen spielten, konnten nichts anderes spielen als Mutter. Was durchaus eine Weile Spaß machen kann. Frag mal deine Mutter. Das ging so weiter bis... Und dann ertönt so eine Musik, die jeder kennt. Sagen gleich, woher man diese Musik kennt. Und dann erscheint Barbie auf der Bildfläche. Auf High Heels, im ikonografischen Badeanzug mit schwarz-weißen Chevron-Streifen, mit Cat-Eye-Sonnenbrille, rotem Lippenstift und strahlend schön. Natürlich überlebensgroß.
Ja.
Und die kleinen Mädchen, die vorher etwas gelangweilt mit ihren Babypuppen gespielt haben, zerstören ihre Puppen nur mit ungeahnter Wucht oder auch Wut.
Ja.
Und die Szene macht ja klar, Barbie ist was ganz Neues. Also hier kommt was ganz Neues. Und Barbie wird das Puppenspiel für immer verändern und in die Kulturgeschichte des 20. Jahrhunderts eingehen. Und das filmische Mittel, was sie gewählt haben, ist eine Parodie von Stanley Kubricks 2001 Odyssee im Weltall. Hättest du das erkannt? Oder?
Nee. Hätte ich nicht
ich erkannt. Ich habe den nämlich auch nie gesehen,
den Film. Ich habe den Film gesehen, aber kann mich natürlich
aber auch nicht erinnern. Aber die Musik hast du
natürlich... Aber die Musik habe ich, die ist für mich eine bekannte Musik,
ganz bekannt.
Aber ich habe sie jetzt nicht da zuordnen können. Nein.
Also es ist großartig gemacht. Also, und ich weiß noch, ich hatte den Film ja im September gesehen und so zwei Wochen später habe ich die Frau meines Vaters getroffen und wir haben uns ausgetauscht, weil sie den auch gesehen hat. Und das Erste, was sie mir gesagt hat, Maria, ich fand diese erste Szene wirklich erschütternd. Wie können sie das nur machen? Wie können sie die Kinder die Puppen zerschmettern lassen? Weil das ist ja wirklich so, ne? Es wird ja wirklich mit Wucht und mit Wut und mit Aggression.
Ja.
Ne? Man ahnt ja auch, ne? Diese Mädchen sind entfesselt.
Ja,
so, ne?
Also
hier passiert wirklich was. Und ich habe die Szene damals schon verstanden, aber ich habe bei einer Stiefmutter wirklich angemerkt, dass, also, na, sie ist vor 1959 geboren, also ihr tat das weh.
Ja, ja.
Das, was wir vielleicht so gleich einordnen als Zeitenwende und ja, so war das eben, das war vielleicht für eine Frau aus einer anderen Zeit, die diese Szene sieht, schmerzhaft.
Ja.
Ja. Und Barbie hat eine Zeitenwende gebracht und diese Zeitenwende hat eben nicht nur die Puppen verändert, sondern, und da sind wir jetzt eben bei unserer Brille, die wir hier jetzt mal speziell aufsetzen, sondern sie hat ja auch die Puppenmacherin geprägt, eigentlich alle, die danach kamen. Entweder haben wir alle mit Barbie gespielt oder auch nicht. Und wenn wir jetzt Puppen machen, verhalten wir uns mit unserer Arbeit ja auf die eine oder andere Weise auch zu Barbie. Also manche würden vielleicht sogar sagen, es ist ein Gegenprodukt. Ich will nicht, dass mein Kind mit so Puppen wie Barbie spielt. Deswegen biete ich meinem Kind jetzt eine Stoffpuppe an, irgendwie eine andere Körperform, ein anderes Schönheitsideal oder eben gar kein Ideal. Also ob wir wollen oder nicht, bin ich mir sicher, wir haben alle eine Barbie-Prägung. Und
stimmt,
die schwingt immer mit, gerade wenn wir selber Puppen machen. Das wäre jetzt auch mal so vielleicht eine Anregung oder so eine Einladung, dass durchs... Ja, wer jetzt zuhört, nochmal, vielleicht habt ihr Lust, das mal zu reflektieren. Was habt ihr für eine Barbie-Geschichte?
Und je bewusster man sich einer Prägung wird, desto weniger machtvoll ist sie natürlich.
Genau.
Auch, ne?
Ja, und wenn man jetzt einer Generation angehört, die vielleicht in den 50ern geboren ist, jetzt wie meine Mutter, die Frau meines Vaters, dann wird diese Prägung natürlich oder auch deine Mutter anders ausfallen als bei mir oder bei dir. Bei mir, ne, ist noch diese Wendegeschichte mit drin. Da ist natürlich Barbie als die Heilsbringerin nach der Wende in die Spießerläden gekommen. Natürlich habe ich eine andere Beziehung dazu.
Ja, ja.
So, ne?
Ja.
Ich sehe sie kritisch, ich sehe alle Kritikpunkte und gleichzeitig, oh, was hatte ich für eine Freude mit dieser Puppe?
Ja,
sie war für mich der Westen.
Also,
genau.
Weißt du, was mir gerade kommt? Ich meine, eigentlich so neu ist ja Barbie gar nicht. Davor die ganzen Puppen, die es so gab, die Porzellanpuppen und so, das waren ja alles Modepuppen. Also nicht jetzt die, die man aus Lumpen oder aus Stoff seinen Kindern selber gemacht hat, aber so die, die ausstaffierten, hergezeigten, auf irgendwelchen Höfen ausgetauschten Puppen waren ja Modepuppen.
Der Unterschied ist aber, dass das keine Spielpuppen waren, sondern es waren
Deko-Objekte
und die Barbie war ja zum Spielen gemacht.
Ja, ja.
Das also, ist und da kommt ja da noch sofort, wie du schon sagtest, richtigerweise, da schließt sich da sofort die Konsumerforderung an. Die erste Barbie kam in diesem schwarz-weißen Chevron.
Ah, die kam Stripes. Wirklich in diesen.
Das war, Laura, sie haben sie 1A kopiert. Margot Robbie sieht aus wie die allererste Barbie.
Okay.
Und sie hatte nur diesen Badeanzug an.
Ist ja auch krass, dass genau damals, wo alles so Brüder eigentlich, ne, wo es langsam aufbracht, so eine nackte Barbie.
Genau, auch das ist Zeitenwende. Ne? Ja, es ist eine unfassbar mutige Idee. Aber was ich jetzt noch mit diesem Konsumerforderung sagen wollte, sie hatte nichts an, außer einen Badeanzug. Und es war erstens das und zweitens, okay, gib mir Kleidung für Barbie.
Ja, ja.
Wo kann ich sie kaufen? So, ne? Und gib mir ein Haus für Barbie, gib mir ein Auto, gib mir einen Mann für Barbie. Ich glaube, das kam erst viel später.
Ja, ja.
Sie hatte erstmal sehr viel materielle Bedürfnisse zu befriedigen. Ja, dann auch, gehört auch mit mehr in den ersten Teil des Filmes, habe ich jetzt als Überschrift Barbieland als Ode an die Spielfreude. Also das will ich eigentlich wirklich gerne nochmal betonen, wie, oder frage ich dich jetzt vielleicht erstmal, wie hast du diese Barbie-Welt, also die so in den ersten, sagen wir mal, so 15 bis 20 Minuten, wo man so eintaucht, also unabhängig von deiner Konsumkritik jetzt, soweit das geht,
ja.
Wie hast du die wahrgenommen? Hat dir das Spaß gemacht? War das irgendwie...
Auf der einen Seite hat mich dieses Glitzernde fasziniert. Auf der anderen Seite hat es bei mir eine ganz große Traurigkeit und Ungemütlichkeit hinterlassen, weil ich hatte schon immer als Kind so einen Spleen. Meine Puppen brauchten eine Matratze, einen Laken, ein Kissen und eine Decke. Und meine Schwester hat ihre Puppen immer aufs Holz gelegt und nur eine Decke drüber. Und das war für mich eine Qual. Und dann sah ich Barbie in ihrem Muschelbett liegen mit diesem Pailletten. Decke drüber und ich habe gedacht, oh Gott, wie ungemütlich.
Okay, krass.
Das hat es bei mir ausgelöst.
Aber so hat man halt seine... So hat man seine Wahrnehmung. Also ich finde, dieses ganze Barbieland, dieses Design von Barbieland ist eine Glanzleistung. Einfach nur, ich sag mal, betrachtet von der, aus der Perspektive von Bühnenbildnerei oder so.
Ja.
Also ich weiß nicht, wie man das beim Film nennt, Setaufbau oder so.
Es ist und was es genial schafft, ist auf der einen Seite so dieser erste Moment, heile Welt und alles strahlt und ist bunt und ist schön. Und auf der anderen Seite erfüllt diese Perfektion, löst diese Perfektion bei uns Menschen auch gleich so eine Traurigkeit und Unaufgehobenheit aus.
Genau, so eine Kälte und Distanz
Genau. Und das und diese Diskrepanz, das fand ich, haben sie genial gemacht.
Genau, es ist eine künstliche Spielwelt und eine Plastikwelt, muss man eben auch sagen, ist ja nicht gemütlich. Es ist sorgfältig gestaltet, es ist detailreich, es ist fantasievoll. Und also mir hat es Spaß gemacht, da einzutauchen. Ich liebe sowas, ne? Oh, was man da noch so alles entdecken konnte. Sie macht den Kühlschrank auf und alle Produkte sind irgendwie so klein, liebevoll auf Klebern bedruckt.
Also genial war ja, wie sie getrunken hat. Wie sie immer ohne, die trinken dort und essen dort ja ohne zu trinken und zu essen.
Genau.
Und dann kriegt sie das erste Mal später ein Mineralwasser und dann schüttelt sie sich das über. Also man schon... Schöne Sache.
Also es ist, ich habe auch gelesen, die Kulissen, es ist keine künstliche, wie sagt man, oder es ist nicht animiert oder so, sondern es wurde wirklich, es sind analoge Kulissen, die sind alle gebaut worden. Es ist wie so ein bisschen Puppentheater mit Menschen, finde ich. Das kommt ganz gut rüber. Und es ist so liebevoll gestaltet, dass wir es auch als Realität akzeptieren. Also man ist irgendwie sofort bereit, mit da reinzugehen und zu gucken, mal sehen, was jetzt als nächstes passiert. So. Und was du jetzt auch gerade sagst mit dieser Milchpackung, mit dem Trinken, da weiß einerseits, es ist eine unechte Kulissenwelt und es spielt so schön dieser Fakt mit rein, dass es ja die Menschen sind, die diese Puppen zum Leben erwachen. Und dann sieht man so skurrile Sachen eben wie dieses Trinken, ohne dass irgendeine Flüssigkeit kommt.
Ja,
oder
ja.
Essen, dass das irgendwie, ohne dass es abgebissen und wirklich in den Magen kommt. Oder Barbie fährt in ihrem Cabrio und sie winkt und das Auto fährt und sie hat die Hände nicht am Lenkrad. Oder das auch so schön, dieses Schweben so von einer Etage ihres Barbie-Traumhauses in die nächste. Ne? Diese Erinnerung, vielleicht so diese Kindheitserinnerung, die Puppen, die laufen ja nicht irgendwo hin, sondern die ne, die Fantasie lässt sie, die Fantasie und die Hände des spielenden Kindes lassen sie ja auf wundersame Weise von A nach B gelangen. Also das, finde ich, haben sie irgendwie so schön dargestellt, dass es eben doch eine Welt ist, die auch was einen gewissen Menschenbezug hat, im Sinne von, ja, es braucht eben doch die Menschen, so, ne? Und ich fand auch schön, oder das wäre, hätte auch ein Film werden können, Barbies, also so ein bisschen diese serielle Existenz. Es passiert ja immer das Gleiche in Barbieland. Jeder Tag ist ja ein großartiger Tag.
Immer der schön, das fand ich auch geil, diesen Spruch. Wahrscheinlich steht das wirklich auf Barbie, auf den Barbie-Produkten.
Vielleicht.
Das ist der schönste Tag
in Barbies Leben. Und gestern auch und morgen auch und übermorgen auch. Bis der Film reist.
Ja, ja.
Und das, man hätte das, auch das hätte ja ein Film ergeben können. Das, diese serielle Existenz vielleicht zu zeigen. Natürlich ist dann keine Entwicklung möglich, wenn sie jeden Tag das Gleiche erlebt. Also irgendwann braucht sie einen Auslöser, zumindest für einen interessanten Film. Es hat mich ein bisschen an die Truman Show erinnert, auch wenn das jetzt nicht, da geht es nochmal um was anderes. Aber sowas passiert, wenn du als Puppe, Truman war, glaube ich, keine Puppe, der war ja ein Mensch, aber wenn du dir deines Eingesperrtseins in eine Kulisse bewusst wirst und dann die wirkliche Welt kennenlernen willst. Ein bisschen so ist der Film auch angelegt, aber doch irgendwie auch anders. Und was du jetzt auch schon gesagt hast mit dieser, ne, dass du so auch gleichzeitig so ein bisschen Beklemmung, ein bisschen Distanzgefühl hattest. Natürlich ist dieses Barbieland schön und perfekt, aber damit dann daraus eine Geschichte wird, muss Barbie diese Welt verlassen, um in der echten Welt eine Aufgabe zu erfüllen. Und dabei stellt sie sich der Unvollkommenheit sowohl, das fand ich interessant, der echten Welt als auch der von Barbieland und entdeckt darüber hinaus sich selbst. Also es muss, ne, so schön diese Anfangsszene ist, es muss ja einen Moment geben, wo das gestört wird. Und das wird ja in dem Moment gestört, das stellen sie wunderbar dar.
Ja,
das und diese Tanzszene und auf einmal hörst du so die Musik.
Habt ihr schon über den Tod nachgedacht?
Genau.
Stille.
Genau. Das ist dann ja eigentlich, dann geht ja Barbies Heldinnenreise los. Trotzdem, dieses Barbieland an sich fand ich irgendwie, wie gesagt, bin da gerne eingetaucht und mich erinnert das so an die pure Freude am Puppenspiel. Das hat so gewisse Kindheitserinnerungen auch geweckt und gleichzeitig, so wie Barbie da aus diesem Barbieland auszieht, geht es natürlich auch um die Vergänglichkeit auch der Kindheit, ne? Und dass du in dieser rundum perfekten Welt, wo du dir um nichts Sorgen machen musst, dass du die halt irgendwann verlassen musst.
Also. Mhm.
Und aber das ist so, auch das finde ich jetzt aus Puppenmacherin-Perspektive, ich fand es eine Feier des Puppenspiels, diese ersten Szenen so. Denn jeder, der mit Barbie gespielt hat, hat dort alles wiedererkannt. Da steckt da alles drin, was also ein bisschen dieses Auto, diese Häuser, diese Kleidung. Also wer so viel wie ich mit Barbie, ich war sogar im Barbie-Fanclub in den 90ern. Für mich war das pures, also wirklich so schönes Zurückblicken und mich nochmal so an den schönsten Momenten, die ich mit Barbie hatte, erinnern. So wohlwissend natürlich, es ist nur ein Spielzeug und das Leben, es war nur ein kleiner Teil meines Lebens irgendwie. Das nächste, was ich gefunden habe, ich weiß nicht, ob du auch mal kurz dran gedacht hast, ist Voodoo.
Da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Spannend.
Ist nur ein ganz kleiner Aspekt, aber den wollte ich jetzt mal hier mit reinbringen. Puppenmagie. Eine Voodoo-Puppe ist die symbolische Darstellung des Geistes einer Person. Und woran ich das jetzt festmache, sind zwei Szenen oder zwei Aspekte. Barbie soll in der realen Welt das Mädchen finden, das mit ihm spielt, um den Zauber zu brechen.
Mhm,
also das heißt, sie wird ja im Grunde als eine Art Voodoo-Puppe dargestellt. Mhm. Da gibt es irgendjemand draußen, der irgendwas tut, was sich auf sie direkt auswirkt.
Ja, ja.
Und das haben wir dann auch ein zweites Mal. Also es wird ja dann irgendwann klar, es ist nicht ein Mädchen, sondern es ist eine erwachsene Frau, nämlich diese Gloria. Die ist unglücklich, wie du schon sagst, man weiß nicht genau, warum jetzt auf einmal und warum tut sie das jetzt mit diesen Zeichnungen und neuen Barbie-Erfindungen. Also Gloria ist unglücklich und überträgt ihre negativen Gedanken auf Barbie. Und auch da wird ja im Grunde ein Voodoo-Aspekt aufgemacht.
Mhm.
So, ne? Also sie düstere Todesgedanken Barbie oder sowas.
Ja,
ne?
ja, ja.
Und die Idee, also deswegen, ich wollte es jetzt mal bringen, weil ich dachte, vielleicht ist ja noch die eine oder andere, hat es vielleicht auch irgendwie festgestellt, die wird nicht weiter verfolgt. Es wird ja nicht mit Puppenmagie gearbeitet, sondern der Konflikt wird ja am Ende dann anders gelöst. Aber, und das finde ich jetzt hier, weil ich vorhin sagte, das ist für mich so ein Nachteil des Films, dass es so gewisse dramaturgische Lücken gibt. Hier finde ich, sie machen das so auf, die Idee, aber es wird überhaupt nicht weiterverfolgt. Ja, weil in der echten Welt, sie ist dann da und es ist nicht klar, soll jetzt Gloria anders mit ihr spielen, damit das dann wieder, also so, es ist eine Sackgasse.
Und es finde ich auch so inkonsequent, weil ich weiß nicht, wie du gespielt hast, aber ich erinnere mich, oder ganz oft wird ja auch an den Puppen etwas ausgelassen oder die Puppis, ja, ne, da gibt es dann die komische Barbie, aber es ist nicht so, ja, warum passiert das nur?
Genau, warum
in diesem passiert Fall das jetzt auch nur in den anderen Fällen
Typen-Barbie?
Okay, genau. Es wird mal erwähnt, dass die dann nicht mehr funktionieren und man dann zur komischen Barbie gehen muss. Aber es ist nicht so.
Es ist ein bisschen willkürlich.
Ja.
Und da, das habe ich auch ehrlich gesagt erst beim dritten Mal schauen, wirklich verstanden, was mit Gloria eigentlich los ist. Weil ich finde, das wird nur am Rande in dieser Autoszene, an die du dich vielleicht gar nicht mehr erinnerst, wo sie zu dritt im Auto sitzen und Gloria mal so ein bisschen erzählt, wie es ihr eigentlich als Mutter geht und warum sie jetzt, oder wie es ihr als Frau in der echten Welt geht und warum sie dann angefangen hat, diese Barbies, diese Todesgedanken-Barbies zu zeichnen. Aber das wird so nebensächlich behandelt, dass ich es erst beim dritten Mal kapiert habe, dass das der Auslöser ist. So. Also es fällt, ich finde, die Handlung fällt teilweise ein bisschen vom Himmel.
Und vor allem, das haben ja ganz viele Frauen den Gedanken. Also müssen ja ganz viele Barbies diese Dysfunktion
genau,
haben.
Genau, das stimmt. Gut.
Aber okay, man kann nicht alles
wissen. Nee, man kann nicht. Aber trotzdem finde ich, mir sind viele solche Fragen gekommen.
Ja.
Also einfach Dinge, die ich unlogisch fand.
Ja.
So unlogisch.
Ja, aber es muss auch in einem Science Fiction, gibt es ja eine Logik.
Genau. Du willst sie verstehen. Also ich will sowas,
ja.
Wir wissen hier, ich bin mehr kopfbetont noch als du. Ich will das immer verstehen. Und da gab es ein paar Fragen tatsächlich. Kommen wir zu komischen Barbie.
Ja.
Die hast du ja jetzt gerade schon ins Spiel gebracht. Die fand ich eigentlich am interessantesten.
Ja.
Dieser Charakter, der ist es für mich eigentlich. Und es ist komische Barbie. Also sie wird eingeführt mit den Worten, sie ist so komisch, warum ist sie immer im Spagat? Und in dem Moment, als ich das erste Mal gesehen habe, ich musste so lachen, weil ich sofort ein Bild hatte. Ich wusste genau, wie die komische Barbie aussieht. Kurz danach zeigt man sie ja dann auch.
Ja, ja, ja.
Und ich weiß nicht, wie es dir, aber man hat sofort einen Bezug zur komischen Barbie.
Ja, ja, das...
Jeder hatte doch eine komische Barbie, oder?
Ja, und vor allem, das Spagat finde ich natürlich auch ein tolles Bild für das.
Den Spagat,
im ständigen Bereich, Spagat zwischen allen. Und das fand ich ein sehr schönes Symbol, dass sie im Spagat war.
Ja.
Und,
die komische Barbie, vielleicht nochmal so zur Erklärung, sie hat einen Knacks weg. Weil Kinder in der echten Welt sie verschandelt haben, also ihr Aussehen mutwillig verdorben haben. Und das wird im Film auch zweimal so zitiert. Da wird dann zweimal gesagt, mit ihr wurde zu wild gespielt.
Ja, ja, ja.
So das wilde Spiel. Sie sieht wirklich schräg und komisch aus. Und gleichzeitig, vielleicht ging es dir auch so, ist sie eigentlich die erste Figur im Film, mit der man sich identifizieren kann.
Ja.
Also sie wirkt sympathisch und eigentlich ist sie die erste Normale, die auftaucht.
Ja, ja, ja.
Und,
also klar, immer noch so vom Aussehen her Barbie, also
die, ja, ja,
die Proportionen sind immer noch Barbie, aber es ist, genau.
Aber die Perfektion ist gebrochen.
Genau, genau.
Und die komische Barbie ist, im Grunde soll die ja zeigen, was passiert, oder würde ich jetzt so interpretieren, was passiert, wenn Kinder zu viel von Barbies Schönheit und Perfektion bekommen. Oder wie du vorhin auch sagtest, ne, es kann auch ein Abreagieren sein im Leben der Kinder, ist was vorgefallen, was sie an den Puppen auslassen. Und was passiert dann? Ne? Dann wird irgendwie umgestaltet,
ja.
Haare abgeschnitten, geschminkt, erneuert, vielleicht auch zerstört, es gibt ja auch einbeinige Barbies. Also, und dann dachte ich so, ja, aber das ist ja auch Kreativität. Also dieses, die Zerstörung ist ja auch ein kreativer Moment.
Absolut, es würde keine Kreativität ohne Zerstörung, also Chaos und Ordnung,
genau.
Geht ja
und
nicht.
Und das finde ich,
das eine oder das andere.
Das finde ich eine schöne, einen schönen Gegenpunkt zu diesem Spielen, dieses geführte Spiel. Ne? Barbie geht jetzt, schwebt jetzt hier runter und Barbie schwebt jetzt in ihre Küche und dann fährt sie mit dem Cabrio. Auch das ist Spielen, auch das habe ich gemacht. Aber Spielen ist ja dann auch, wenn du den vorgegebenen Pfad verlässt.
Ja, ja,
absolut. Und dann anfängst, Mensch, Barbie hat diese lange Haare. Es gibt doch auch Frauen mit kurzen Haaren. Wie sieht die wohl aus mit kurzen Haaren? Und dann setzt man vielleicht die Schere an oder probiert den Lippenstift mal auf der Puppe aus oder hat irgendein völlig schräge Kleiderkombinationen. Und das ist ja im eigentlichen Sinne kreatives Spiel.
Ja.
Auch wenn dabei die komische Barbie am Ende rauskommt.
Oder was ich auch ganz fand, kam ein bisschen kurz, aber es kam drin vor, weil wenn ich mich erinnere, weil bei uns Barbie-Spielen hatte ganz viel mit Sexualität zu tun. Wir haben mit Barbies immer Sex gespielt. Ne?
Oh Gott, das ich auch.
Ja. Damals, was man... Was dann so, weiß ich, ich habe lange.
Was man sich so vorstellt, ne?
13, 14, so 12, ne? Dann ging das so los und dann hat man das immer mit denen gespielt. Das war immer so ein bisschen dreckig, Ken und Barbie und, ne? Und dann unter eine Decke gepackt.
Da hatten die noch nicht mal Geschlechts-
und und das fand ich aber gut, dass, und das hätte ein bisschen mehr kommen können, weil ich glaube, das ist bei ganz vielen Mädchen der Fall, gerade dadurch, wie sie auch aussehen.
Den Aspekt hat der völlig ausgeklammert.
Einmal kam, sagte die komische Barbie, na, mich interessiert die fleischfarbene Beule.
Das sagt die komische Barbie über den Ken.
Genau.
Ein tolles Stück Protein. Oder
ein tolles Stück, genau.
Und das aber stimmt, sie ist die Einzige, die was sich sexuell äußern darf.
Genau.
Die anderen gar nicht. Und auch bei Ken, es gibt ja dann diese romantische Szene zwischen Ken und Barbie, wo völlig klar ist, die wissen eigentlich beide nicht, was sie miteinander anfangen könnten. Aber scheinbar hat die komische Barbie, weiß sie das? Sie weiß Sexualität. Vielleicht, weil mit ihr zu wild gespielt wurde, so wie wir das auch getan haben.
Und das, finde ich, hätte noch einen Ticken mehr reingekommen.
Ja, das hätte auch...
Weil das ist, finde ich, ein ganz wichtiger Aspekt beim Barbie-Spiel.
Ja, ja.
Aber fand ich gut, dass es schon mal mit drin war.
Ja, jetzt, wo du es sagst. Interessant. Ne? Ja, ist gut, dass du es sagst.
Oder später auch diese Szene mit den Männern an der Baustelle.
Ja.
Oh, köstlich.
Eine Baustelle zur Mittagszeit müsste doch eigentlich Frauenpower pur sein, oder? So, ne?
Ja. Klärt sie die Bauarbeiter auf. Wir haben keine Geschlechtsteile.
Stimmt. Ja, also die komische Barbie mit ihrer schrägen Frisur, dem zu kurzen Kleid, dem verhunzten Make-up und den Beinen im Spagat verkörpert Unvollkommenheit, Verletzlichkeit und Eigenartigkeit und erscheint damit rührend normal. Also so ging es mir zumindest. Ich habe die sofort ins Herz geschlossen und irgendwie wollte ich auch von der mehr wissen.
Ja.
Ich fand es schade, dass die dann doch nur eine Nebenrolle gespielt. Ich finde, die war auch sehr gut dargestellt.
Ja.
Aber ja, der Charakter ist mir wirklich ans Herz gewachsen. Und als unperfekte Barbie fungiert sie, das haben wir jetzt mit der Sexualität, glaube ich, schon ganz gut rausgearbeitet, als unperfekte Barbie fungiert sie als Brücke zwischen Barbieland und der realen Welt. Also sie hat scheinbar Einblicke in beide Welten und kann als eine Art schräges Orakel, habe ich das jetzt mal genannt, Barbie helfen, wieder normal, funktionstüchtig und perfekt zu werden. So, das finde ich auch interessant, ne?
Ja.
Dass es sie ist, die helfen kann. Und an ihrem Tiefpunkt, sagt Barbie, oder beziehungsweise ich glaube, es heißt während ihrer Sinnkrise, so wird es dann im Film genannt, wie du dich erinnern kannst, wo sie dann aufgibt, wo Ken über die Macht übernommen hat. Und Barbie sieht keinen Ausweg und will eigentlich aufgeben. Ne? Dann fällt sie ja wie so eine Puppe irgendwie und legt sich so ins Gras und mit dem Gesicht nach unten. Und die komische Barbie findet sie und dann sagt Barbie zur komischen Barbie, jetzt bin ich wie du, hässlich und unerwünscht. Und das fand ich schon echt einen harten Satz. Also, und deshalb, das wäre jetzt sozusagen das, was ich interessant finde an der Figur. Die komische Barbie wirft ja Fragen auf.
Ja.
Gerade mit diesem, ne, jetzt bin ich wie du, hässlich und unerwünscht. Fragen wie, bin ich liebenswert? Bin ich eigentlich liebenswert, wenn ich nicht schön und perfekt bin? Und wie gehen wir als Gesellschaft mit Unvollkommenheit um? Mit Alterung und Verfall? Mit Menschen, die den gängigen Schönheitsnormen nicht entsprechen? Also im Film, die Barbies, die zerreißen sich das Maul über die komische Barbie. Und dann wird ja auch mehrmals zitiert, wir nennen sie hinter ihrem Rücken, aber auch vor ihrem Rücken komische Barbie. Und das kann man ja, das ist ja eine ganz interessante Gesellschaftskritik.
Ja.
Ne? Also sie, und dann übersetzt jetzt, in unser Gespräch jetzt aus Puppenmacherin-Sicht, kann man sich, oder aus Elternsicht, kann man sich natürlich fragen, Und das tun wir ja auch. Was macht eigentlich eine Puppe wie Barbie mit unseren Kindern? Wo ist sie vielleicht problematisch? Also wo ist sie definitiv problematisch? Und was brauchen Kinder eigentlich für Puppen? Welche Verantwortung? Ja. Und dann, welche Verantwortung haben Eltern, aber auch wir als Menschen, die Puppen herstellen? Welche Verantwortung haben wir diesbezüglich gegenüber unseren Kindern? Ja. Kann eine Puppe wie Barbie dieser Verantwortung gerecht werden oder nicht? Und darauf gibt es, weiß ich nicht, ich glaube, es gibt keine eindeutige Antwort darauf.
Nee, weil ich würde zum Beispiel, ich habe jetzt keine Mädchen gehabt, aber ich hätte denen zum Beispiel nicht verboten, mit Barbies zu spielen. Ich hätte ihnen erlaubt, Barbies zu haben. Einfach, weil das, was verboten ist, einfach den größeren Reiz hat. Und
ja, stimmt. Ne? Allein das, ne?
Und trotzdem, ja.
Genau, und trotzdem gibt es diese vielen Kritikpunkte.
Ja, ja.
Genau, also, ja. Mattel hat ja darauf eine Antwort, auf die Frage, was brauchen Kinder für Puppen?
Nochmal, ganz kurz nochmal habe ich, wo es mir nicht ganz weit genug ging mit der komischen Barbie, ich hätte gedacht, also, ich hätte mich gefreut, wenn die noch, aber ich kann mir gut vorstellen, dass da einfach Mattel sehr viel Mitspracherecht hatte,
dass sie einfach noch
gröber und frecher ist, weil sie ja wirklich rausgefallen ist. Ne? Sie fungiert immer noch innerhalb der Norm.
Natürlich.
Und das wäre natürlich interessant.
Naja, und was auch interessant ist, sie fügt sich.
Ja.
Sie fügt sich ja auf den ihr zugewiesenen Platz.
Ja, ja.
Sie könnte ja eigentlich, könnte auch eine Revolte anzetteln.
Die könnte ständig darunter.
Die könnte ständig Krawall machen, aber sie hat sich irgendwie in ihrem komischen Haus, wird ja auch so super dargestellt.
Ja, ja.
Sie lebt da und sie nimmt den Platz ein, der ihr zugewiesen wurde. Genauso wie, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, es gibt ja Müllabfuhr-Barbie in dem Film.
Ja.
Also es gibt ja mehrere Barbies, die da scheinbar jeden Morgen den Müll abholen.
Die rosa Mülltonnen.
Genau, sie winken ganz vergnüglich. Und auch da, also ne, wenn wir jetzt über Feminismus sprechen und über Selbstverwirklichung, auch diese Barbies, die Müllabfuhr-Barbie, fügt sich auch an ihren Platz.
Ja, ja.
Es gibt ja keinen sozialen Aufstand im Sinne von...
ich will nicht mehr Müllabfuhr machen,
ich will was ganz anderes machen.
Ja,
so,
ja.
Ne? Und ich will mich vielleicht auch hocharbeiten. Was kann ich dafür tun, wie die anderen Barbies den Kosmos zu erobern oder als Ärztin zu arbeiten? Und das finde ich schon auch einen interessanten Aspekt von dem Film, dass er... Jeder bleibt an seinem Platz. Niemand stellt irgendwas in Frage.
Ja.
Und das ist natürlich... Nur das war möglich in dieser Zusammenarbeit mit Mattel, weil sonst brauchst du keinen Barbie-kritischen Film machen.
Ja, ja.
So, ne? Ich fand das noch ganz schön, wie am Ende Mattel diesen Konflikt auflöst mit denen, ne, was brauchen Kinder jetzt eigentlich für Puppen, was könnte man denn jetzt anbieten, was vielleicht irgendwie mehr in unsere heutige Welt passt. Und da macht ja Gloria den Vorschlag für die gewöhnliche Barbie. Sie trägt ein schmeichelhaftes Top und will einfach nur den Tag überstehen.
Ja.
Finde ich großartig.
Ja, ja, ja.
Und dann die Reaktion von diesen Mattel-Agenten im Hintergrund, die gleich irgendwas ausreden und sagen, ja, es wird ein Erfolgsschuh. Die wird sich wunderbar verkaufen.
Machen wir, verkauft sie, aber nur, weil sie es verkauft.
Und da zeigt man, da sieht man ja auch die Begrenzung der Kritik, die an dem System in dem Film möglich ist. Ja,
ja.
Man kann die Geldgeilheit durchaus zeigen mit einem Schmunzeln, aber du darfst sie nicht in Frage stellen.
Ja,
also
ja.
So, ne?
Ja.
Aber mehr will der Film auch nicht. Das muss man einfach sagen. Er ist von Mattel mitproduziert.
Also
man muss den Rahmen dann auch akzeptieren. So. Ja. Noch ein Aspekt. Die Ruth Handler, die Erfinderin, haben wir ja jetzt schon mehrmals genannt. Diese Beziehung zwischen den beiden, Ruth und Barbie, fand ich auch sehr interessant.
Ja.
Und da habe ich jetzt auch nochmal so genauer hingeguckt. Damit habe ich mich eigentlich am intensivsten beschäftigt. Ja, also das Stichwort so Puppenmacherin gleich Puppenmutter. Die Frage habe ich da mal aufgemacht. Also ob du... Wir gehen es mal zusammen durch. Also in dem Film wird ja diese Ruth Handler, die taucht ja, glaube ich, an zwei Stellen auf. Einmal in diesem Mattel-Konzern.
Sie lebt als Geist im letzten
Stock. Im 17. Stock. Das ist scheinbar auch so eine Urban Legend, sage ich mal, dass da angeblich tatsächlich noch so ein Büro für diese Ruth...
Okay.
Immer freigehalten. Also wie auch vielleicht lebt. Naja, wie auch immer. Also das ist...
wie so ein Schrein.
Genau, irgendwie so ihr zu ehren. Also einmal taucht sie ja in diesem Konzern auf, wo sie dann die Barbie auch rettet sozusagen, bevor sie wieder in den Karton geschnallt wird. Und einmal taucht sie dann nochmal am Ende auf. Und die Gespräche zwischen Barbie, also diese Ruth Handler wird wie eine Mutter für Barbie dargestellt in dem Film. Obwohl sie ja die Erfinderin ist.
Und sie
hat sie auch nicht mit ihren eigenen Händen gemacht.
Nee.
Also ist so, ne?
Ja.
Aber sie wird als ihre Mutter dargestellt und die Gespräche zwischen ihr und Barbie sind wichtig für Barbies Entwicklung. Und da habe ich jetzt mal so zwei Beispiele rausgesucht. Einmal sind wir in diesem Konzern und Barbie und Ruth treffen zum ersten Mal aufeinander. Und dann sagt Barbie, oder Ruth sagt zu Barbie, du siehst irgendwie verändert aus. Und dann sagt Barbie, so sehe ich normalerweise nicht aus. Eigentlich bin ich perfekt. Und darauf antwortet die Ruth, ich weiß nicht. Ich finde, du bist genau richtig. So, ne? Das ist ja so, ich sag mal, in einer geklärten Mutter-Tochter-Beziehung ist das ja genau die Antwort,
ja, ja.
Die man dann hören will. Also da zeigt sich, ne, welche Rollen, die an dem Dialog, finde ich, zeigt sich ganz gut, welche Rollen den beiden zugeschrieben sind. Und da noch ein zweites Beispiel, im gleichen Gespräch, kurz danach sagt Barbie, die echte Welt ist nicht so, wie ich dachte. Und darauf antwortet Ruth, das ist sie nie. Und ist das nicht wunderbar?
Ja.
Also ich finde auch, das ist so ein schöner Mutter-Tochter-Dialog irgendwie. Und damit erzählt der Film auch eine Mutter-Tochter-Geschichte, wie sie ganz typisch ist für Greta Gerwig, also für die Regisseurin. Also sie hat in jedem ihrer Filme diesen Mutter-Tochter, ich will es nicht Konflikt nennen, aber eine Mutter-Tochter-Beziehung drin und erzählt wirklich alle Aspekte. Was ist schwierig, was ist schön, was ist schmerzhaft, was ist heilsam, so, ne? Und was ja auch zur Mutter-Tochter-Beziehung gehört, und da geht es jetzt, ne, dann geht es jetzt schon so in unsere Richtung, so Puppenmacherinnen-Perspektive, ist das Thema so Kontrolle und Loslassen. Und da kommt dann eigentlich so der entscheidende Dialog, der kommt dann am Ende, die letzte Begegnung zwischen Ruth und Barbie, als es dann darum geht, ne, wie geht jetzt eigentlich Barbies Geschichte weiter, die kennst und die Barbies haben sich versöhnt, aber irgendwie will ja Barbie mehr.
Ja,
so,
ja.
Ne? Und dann treffen die beiden eben in einem Showdown nochmal so aufeinander, das ist eigentlich auch ganz schön dargestellt. Und dann sagt Barbie zu Ruth, geben Sie mir die Erlaubnis, ein Mensch zu werden? Also sie bittet darum, ein Mensch zu werden, und Ruth antwortet, du brauchst nicht meine Erlaubnis. Ich kann dich ebenso wenig kontrollieren, wie ich meine eigene Tochter kontrollieren kann. Ich habe dich nach ihr benannt, Barbara. Und ich hatte für dich immer genauso viel Hoffnung wie für sie. Das wäre so der erste Teil des Gesprächs, schon sehr interessant. Mhm. Und dann geht es gleich weiter und Barbie sagt, ein Mensch zu sein ist also nichts, um das ich bitten muss, das ich wollen muss. Ich kann einfach entdecken, dass ich es bin. Und darauf Ruth, nimm meine Hände und jetzt fühle. Und ich ergänze jetzt mal, fühle, was es heißt, ein Mensch zu sein, denn dann kommt so eine Art Bewusstseinsstrom oder so, so ein Film, verschwommene Bilder, und man sieht im Grunde so einmal im Schnelldurchlauf eine Mutter-Tochter-Beziehung.
Ja.
So Geburt, Aufwachsen, Heiraten der Tochter, älter werden und so weiter. Also im Grunde werden so die großen Lebensereignisse von Frauen im Schnelldurchlauf dargestellt. Dazu die Musik What Was I Made For von Billie Eilish. Ich weiß nicht, ob ihr den Song jetzt sofort parat habt. Da habe ich geheult. Laura, wie hast du da geweint?
Nee.
Okay, also das fand ich den wirklich emotional, es war natürlich ein sehr emotionaler Moment, und dieses Lied hat einen einzigen Oscar gewonnen.
Ah.
Also das Lied wurde speziell für den
das
Film.
Das genau, wollte ich fragen, das wurde für den Film
genau,
gemacht.
Genau, also es heißt dann Oscar für den Best Original Song, und ich nehme an, Original Song heißt, dass das Lied für den Film geschrieben worden ist. Großartiges, also ein großartiges Lied, auch der Text, also ich hätte es halt gerne eingespielt, aber wir haben uns jetzt aus rechtlichen Gründen dagegen entschieden.
Das könnt ihr euch dann anhören.
Hört euch das mal an, und wenn ihr die Muße habt, schaut euch auch den Songtext mal an. Also wir verlinken dann auch den Soundtrack noch. Genau, also da sieht man, ne, also Ruth, ihre Hände berühren sich, und im Grunde geht die gesamte menschliche Erfahrung von Ruth auf Barbie über. Ihr wird klar, ne, was es bedeutet, Mensch zu sein, und sie sagt am Ende ja. Und dann gibt es einen Cut, und wir sehen Barbie in der echten Welt und wissen, okay, sie hat die Transformation vollzogen, und aus der Puppe ist ein Mensch geworden. Da gehen wir als nächstes nochmal drauf ein. Was ich jetzt hier an dieser Begegnung zwischen den beiden interessant finde, und auch was ich jetzt vielleicht nochmal, oder was wir vielleicht unseren Zuhörerinnen mit auf den Weg gehen wollen, ist ja die Frage, in welchem Verhältnis stehen eigentlich Puppe und Schöpferin? Ist es so wie in dem Film dargestellt, eine Mutter-Tochter-Beziehung? Ich sehe das nicht so.
Nee, ich auch nicht. Also aber so, ich finde den Aspekt des Loslassens und nicht mehr kontrollieren können sehr schön, weil genau das machen wir. Wir erschaffen
so ist
eine
es.
Puppe.
Ja.
Nach unseren Vorstellungen, und dann geben wir sie frei.
Das
und dann haben wir nichts mehr damit zu tun.
Das hätte ich jetzt nicht besser sagen können. Ne, die Idee muss losgelassen, ich habe es jetzt so zusammengefasst, die Idee wird losgelassen, damit auch eine Entwicklung geschehen kann. Und das zeigt, denke ich, der ganze Barbie-Film. Und das fasst die Ruth mit einem Satz, den ich total schön finde, an einer Stelle zusammen. Sie sagt zu Barbie relativ am Ende: Ich wusste immer, dass Barbie mich überraschen würde, aber das hätte ich nie erwartet. Und das finde ich so schön an der Nase. Das ist doch schön, wenn das an einem bestimmten Punkt in der Mutter-Tochter-Beziehung steht. Ne? Also wenn natürlich an dem Punkt, wo die Tochter sich vielleicht zu etwas entscheidet, was die Mutter nicht unbedingt für sie vorgesehen hat oder sich gewünscht hat. Und wenn sie dann freien Herzens sagen können, du überraschst mich, und das finde ich toll, das finde ich schön.
Ja.
Und das hat der Film, natürlich ist das auch sehr sentimental, was sie da am Ende machen. Und
aber das darf ja
aber das auch darf sein, auch sein. Und wir haben auch einfach so tolle Schauspielerinnen ausgesucht dafür. Das ist ein schöner Moment und ich glaube, es ist auch ein Moment, den Mütter nochmal anders vielleicht wahrnehmen als Väter oder Menschen, die jetzt keine Kinder haben oder so.
Und ich finde auch nochmal diesen Moment einfach als Puppenmacherin, weil oft höre ich dann auch von gerade welche, die jetzt anfangen oder die Frage, ja, kannst du dir denn überhaupt weggeben, die Puppen?
Stimmt.
Ja, und ich finde, das ist ein wichtiger Moment, den wir uns als Puppenmacherin, den wir auch gerne bewusst durchgehen dürfen, sagen, ja, ich habe etwas erschaffen und ich gebe es weg. Mhm. Und da kann ich eigentlich jedes Mal das Loslassen üben.
Ich gebe die Kontrolle ab.
Ich und gebe ab. Passiert, ich gebe es in den Lauf des Lebens, ja. Mhm.
Ja.
Das und haben, wie gut das auch sein kann, Dinge wegzugeben.
Total.
Abzugeben.
Ich glaube, da haben wir beide auch, damit sind wir ziemlich klar, glaube ich, schon immer. Und ich bekomme aber in fast jedem Kurs die Frage gestellt, fällt es dir schwer, deine Puppen zu verschicken oder die zu verkaufen oder wegzugeben?
Genau,
und diese Frage zeigt mir, dass wir da an einem Punkt sind, also scheinbar an einem etwas außergewöhnlichen Punkt oder ungewöhnlichen Punkt, dass ja die Grundannahme ist, dass das ja schwerfallen muss.
Ja.
Tut es aber bei uns nicht.
Ja.
Und deshalb denke ich, das ist durchaus ein Knackpunkt. Und deshalb finde ich schön, dass wir es jetzt hier mit reingenommen haben und sagen, das ist nochmal was man reflektieren kann oder woran man vielleicht auch arbeiten kann. Ne? Was fällt mir daran schwer? Das ist genau wie... Auch nochmal ein Aspekt aus den Kursen, dass natürlich die Frauen mit großen Hoffnungen kommen, so wie die Rose ja für die Barbie ja auch große Hoffnungen hatte. Und zwar mit der Hoffnung, dass ihr Kind sich in die Puppe verliebt.
Ja.
Und was ist denn, wenn diese Hoffnung nicht erfüllt wird? Und das passiert ja, ich gehe davon aus, in 30-40% der Fälle wird es nicht so sein. Und da zeigt sich ja auch schon diese Großzügigkeit zu sagen, ich habe die Puppe zwar gemacht und ich finde sie schön und sie ist mir wichtig und es ist eine schöne Erinnerung, weil ich habe sie in einem tollen Kurs gemacht, aber was jetzt mit meinem Kind, wie mein Kind die Puppe annimmt, das liegt nicht mehr in meinen Händen.
Ja.
Und das wirklich zu akzeptieren, das ist auch eine Leistung, sich frei zu machen von Erwartungen. Und an dem Punkt sind wir ja ganz oft im Leben, sei es jetzt mit Puppen, unseren eigenen Kindern, unseren Freundinnen, wie auch immer so. Ne?
Das Kind ist nicht verpflichtet, die Puppe dann zu lieben.
Ja.
Und vielleicht ist es sogar manchmal ganz gut, wenn das Kind das nicht macht, weil du dann als Mutter die Möglichkeit hast, das akzeptieren zu lernen.
Ja, oder vielleicht nochmal einen ganz anderen Blickwinkel, denn es könnte ja auch sein, das Kind nimmt die Puppe nicht. Vielleicht findet sich jemand anders, vielleicht ist die Puppe auch für meine alte Mutter.
Oder so.
Oder ich behalte die Puppe selber, weil irgendwie bin ich mit der noch nicht fertig.
Ja,
so, ne?
Ja.
Also es kann ja was Neues draus entstehen.
Genau.
Ne? Das ist ja, muss ja nicht das Ende der Geschichte dieser Puppe sein.
Nee, absolut nicht.
Sondern
nur ein Schritt.
Das ist eigentlich nur ein Schritt und... Da gibt es ja den schönen Spruch, und wenn es noch nicht das Ende,
wenn noch nicht alles gut ist, dann ist noch nicht das Ende.
Das ist noch nicht das Ende, genau.
Ja.
Gut, kommen wir zum Ende. Das große Finale von Barbie ist ja die Transformation von Puppe zu Mensch. Also Barbies Leben ist perfekt, solange sie kein Altern, keinen Tod, keinen Schmerz, keine Selbstreflexion, keinen Mundgeruch und keine Zellulitis
kennt. Ganz groß. Keine Zellulitis,
genau. Wird ja wunderbar in dem Film dargestellt, was das für eine Katastrophe ist, wenn sie Dellen auf den Oberschenkeln hat. Sich des Todes bewusst zu werden oder der Vergänglichkeit bewusst zu werden, ist ja wie... eine Vertreibung aus dem Paradies. Und dieses Paradies kennen wir alle, das ist im Grunde eine gesunde Kindheit, eine nicht großartig von Traumata überschattete Kindheit, ist ja ein paradiesischer Zustand von Nichtwissen.
Ja.
So, und wir alle müssen dieses Paradies früher oder später verlassen. Und Barbies Reise und ihre Probleme beginnen mit der Frage nach dem Tod, haben wir ja schon rezitiert, in welcher Stelle das kam, und der Erkenntnis dann, also Stück für Stück in dem Film, dass alles vergänglich ist. Also das perfekte Leben in Babyland ist vergänglich, ihre eigene Schönheit ist vergänglich und das Leben selbst, das Leben von Menschen und auch in der Natur ist vergänglich. Das heißt, es entsteht und es vergeht. Es entsteht und es vergeht. Und das wird irgendwie, ich finde, da gibt es eine schöne Szene in dem Film, da sitzt Barbie in der wirklichen Welt auf einer Bank und schaut sich so um und sieht so verschiedene Aspekte von Menschsein. Sie sieht Streit, sie sieht so wehende Blätter im Wind, sie sieht irgendwie einen Vater mit einem Kind auf dem Spielplatz, glaube ich, und sie entdeckt eine alte Frau neben sich, eine sehr alte Frau, und sie guckt sie sich so ganz genau an. Und in der Szene zeigt Barbie Gefühle, also sie weint zum allerersten Mal. Und sie weint eigentlich in dem Moment, wo sie die Schönheit der Vergänglichkeit entdeckt. Also so habe ich das gedeutet. Und dann sagt sie, das war schmerzhaft, aber gut.
Ja.
Und das ist ein, ich glaube, es ist schon ein Schlüsselmoment in dem Film.
Und davor der Satz finde ich auch, wo sie zu der Frau, zu der alten Frau sagt, sie sind sehr, oder wissen Sie, sie sind wunderschön. Wunderschön. Und die Frau sagt, ja, ich weiß.
Das
fand ich genial.
Das fand ich auch, da habe ich mich auch gefragt, warum haben sie, also genial gelöst, finde ich, dass sie das die Frau sagen lassen. Also Barbie stellt sozusagen im Laufe ihrer Begegnungen in der echten Welt fest, dass sie Gefühle hat und eine Seele und entdeckt sich selbst neu, bis sie sich am Ende entschließt, ein Mensch zu werden und damit auch vergänglich zu werden. Also der Film erzählt auch, wie Barbie von der Puppe zum Menschen wird. Und es stellt sich natürlich dann auch die Frage, was macht uns eigentlich zu Menschen? Und das zeigt eigentlich der Film ganz gut. Und am Ende beantwortet aber Barbie diese Frage, was uns eigentlich zu Menschen macht, sehr gut. Und zwar wieder in einem Gespräch mit Ruth. Und zwar sagt sie ganz zum Schluss, als sie den Wunsch äußert, in der Menschenwelt leben zu dürfen, ich möchte zu den Menschen gehören, die etwas erschaffenen. Also nochmal. Ich möchte zu den Menschen gehören, die etwas erschaffen, nicht etwas Erschaffenes sein. Ich möchte mir etwas ausdenken, nicht die Idee sein.
Sehr spannend.
Schön zusammengefasst, finde ich. Vielleicht ist das der Unterschied, der große Unterschied.
Ja. Ich würde sogar eigentlich noch weitergehen und ich würde sagen, ich würde das nicht mit einem Und austauschen. Ich möchte zu den Menschen gehören, die etwas erschaffen und etwas Erschaffenes sein. Ich möchte mir etwas ausdenken und eine Idee sein.
Oh, Laura!
Das wäre ja, jetzt nochmal, ne? Also da wären wir dann...
Oh ja, das löst die Dualität auch auf, ne? Oh, Laura!
Weil so, das sind wir Menschen ja eigentlich, ne?
Ja, du hast total recht. Oh, das muss ich... Gib Stift drüber. Ich muss ein großes Und dazu schreiben. Das ist natürlich großartig. Ja, danke. Das ist eine sehr schöne Perspektive. Sie möchte ein Mensch werden und das Ganze hat natürlich einen Preis. Der Preis ist ihr eigener Tod. Das wird ihr ja auch von Ruth dann klar gemacht, dass sie sterben wird.
Ja.
Sie stimmt zu und ich mache die Dualität jetzt wieder auf.
Ja.
Ideen leben ewig, Menschen sterben, kann man natürlich auch, wobei das löse ich gleich auf. Barbie entscheidet sich für die Vergänglichkeit, weil sie das echte Leben will. Und dann sieht man eben diese letzte Szene, in der sie ja zu ihrer Gynäkologin fährt und diese Szene deutet an, dass sie sich fortpflanzen möchte, vielleicht möglicherweise, und dass sie dann ja doch, falls sie sich fortpflanzt als Idee oder als Mensch, als Charakter mit ihren guten Eigenschaften, schlechten Eigenschaften irgendwie weiterleben wird.
Ja.
Und diese Schöpfungsidee und die Frage nach der Beseelung von Puppen, also jetzt wieder mit unserer Puppenmacherin-Brille betrachtet, ist ja diese Schöpfungsidee und die Frage nach der Beseelung von Puppen eigentlich das größte und faszinierendste Mysterium für uns.
Mhm.
Damit beschäftigen wir uns als Puppenmacherinnen und damit beschäftigen wir uns ganz viel auch hier in dem Podcast. Und ich glaube, wir haben auch schon an vielen Stellen gesagt, dass genau dieses Mysterium, dieses große Rätsel, was macht die Puppen eigentlich so faszinierend? Ne? Das ist dieses Schwingen zwischen Beseeltheit und Nicht- und Dingsein.
Ja.
Das ist ja das, was uns hier bei der Stange hält.
Absolut, hast du sehr schön gesagt.
Und das macht auch, finde ich, auch ein bisschen den Reiz des Filmes dann am Ende zumindest aus. Also wenn man überhaupt auf diese Fragen kommt. Und ich glaube, es sind auch Fragen, die stellt man sich, wenn man sich mit Puppen beschäftigt, wenn man wie wir Puppen macht und sich auch eben auf so einer, ich sag mal, anderen Ebenen, wie wir jetzt im Podcast auch nochmal mit dem Thema beschäftigen. Aber es ist jetzt so, weil es für mich nochmal so ein ganz spannend, das rauszuarbeiten. Wie hast du die Szene mit der Gynäkologin gedeutet am Ende? Oder was hast du gedacht?
Das habe ich ja gedacht, sie geht jetzt, hat irgendeine Stelle bei Mattel, geht da arbeiten. Ne?
Ja, stimmt.
Und dann sagt sie aber ganz, irgendwie wird dann eben klar, dass sie zur Gynäkologin geht.
Ich habe einen Termin bei meiner Gynäkologin.
Ja, genau. Das ist so der... Das hatte so mehrere Ebenen. Das eine war so ganz schön, ich meine, jede Frau kennt so den ersten Termin bei einer Gynäkologin.
Stimmt, oder sie war ja auch aufgeregt und die anderen im Auto, viel Glück, Barbie.
Das ist ja auch immer so eine große Sache.
Ja, stimmt.
Wenn man jetzt Mutter einer Tochter ist, erlebt man das dann nochmal mit, das habe ich jetzt nicht.
Ja.
Und dann macht das ja auch ein Riesenfeld der Sexualität für Barbie auf, die sie so nie hatte und der Beziehung... Vielleicht. Der geschlechtlichen Beziehung zu wem auch immer, zur gleichen oder andersgeschlechtlichen.
Und das ist eigentlich auch, wenn wir jetzt von dieser Menschwerdung sprechen, ja ein entscheidender Faktor, dass du ein Geschlecht, nicht zwingend wahrscheinlich brauchst, aber dass es eben doch ein nicht unerheblicher Teil des Menschseins ist, einen Geschlecht zu haben, A, um dich fortzupflanzen, aber B, auch um sexuelle Lust zu empfinden.
Ja, ja.
Was der Film ja komplett ausklammert.
Völlig.
Komplett ausklammert. Und ich finde, selbst in dieser letzten Szene, ich habe ehrlich gesagt, dieser Fortpflanzungsaspekt, das war nicht meine erste Idee. Ich habe mich da mit Julia direkt, weil es auch die letzte Szene ist, haben wir dann als erstes auch gleich drüber gesprochen. Und ich weiß noch, dass ich nur diesen Sexualisierungsaspekt gesehen habe. Endlich kann Barbie Sex haben.
Ja,
worauf sie immer verzichten musste. Da ist einfach nichts zwischen ihren Beinen. Und Julia sagt so, nein, die will ein Baby. Und ich so, sie will ein Baby, okay.
Ach,
also so, aber wer weiß, wir wissen nicht, was sie will.
Ja, ja,
die Szene lässt ja ganz viel offen.
Aber das ist
es
ja
kann
so schön.
Auch sein, dass sie sich einen Penis machen lässt.
Genau.
Also theoretisch, die Szene ist ganz offen.
Und das ist so schön, weil dann hat jeder seinen anderen Blick, also hat jeder sein anderes, also es ist so ein schöner Spiegel für alle, ne?
Total, total.
Ja, ja.
Ja, das war jetzt auch die letzte, wie soll ich sagen, kleine Puppenmacherin-Perspektive oder auch große. Ja, jetzt sind wir ja ganz tief eingetaucht und sind sehr nah am Film auch geblieben. Ich würde jetzt auch nochmal so ein bisschen vielleicht Raum für Kritik geben oder es gibt ja auch viel, was in dem Film nicht passiert oder was offen bleibt. Oder ja, ich kann ja vielleicht erstmal so mein Fazit, du kannst ja vielleicht dann einhaken oder auch Stellung nochmal beziehen. Also für mich ist Barbie ein Film über das Frausein. Allerdings bleibt die Frage nach einem guten Zusammenleben mit den Männern eigentlich ungelöst. Also Frauen stehen sehr stark im Vordergrund, Männer, finde ich, sind von Anfang an eine Nebensache bis hin zum Ende. So. Und zu Beginn gibt es so ein Zitat oder so einen Satz, der so ein bisschen so über allem schwebt. Weil Barbie alles sein konnte, konnten Frauen alles sein. Und so waren alle Probleme der Gleichberechtigung und des Feminismus gelöst. Na, wir kennen ja die Ärztin Barbie und die Astronauten Barbie und so weiter Barbie. Und in einer perfekten Welt spiegelt ja, und davon geht ja Barbie auch die ganze Zeit aus, in einer perfekten Welt ist diese Vielfalt und diese Erfolge von Barbie haben genau diese Erfolge, die Frauen in der realen Welt. Und dass diese Idee ganz weit von der Wirklichkeit entfernt ist, die zieht sich ja als roter Faden durch den ganzen Film. Also ne, wir sehen dann Barbie in der echten Welt und wir sehen, da herrscht im Grunde, da herrschen die Männer, da ist gar nicht so viel passiert. So, obwohl wir wahrscheinlich ungefähr das Jahr 2010 mindestens haben. Es muss irgendwie die Zeit von Bill Clintons Regierungszeit.
Stimmt,
der wird einmal anders. Also deswegen, so die Zeit muss es ungefähr sein. Ich finde, ein ganz großer, was ich als Mangel an dem Film, bei aller Unterhaltungsfreude und Fantasie und Spaß, den ich hatte, aber was der größte Mangel für mich eigentlich ist, der Film zeigt eigentlich keine Idee, wie man es anders machen könnte, außer das Patriarchat einfach umzukehren. Das und macht der Film. Wir sehen diese Barbie, wir sehen das Matriarchat.
Aber
toll,
das ist,
Barbie hat alles erreicht.
Aber
die Männer leiden drunter.
Und es ist eigentlich ein Patriarchat, weil die benehmen sich, also die sind ja alles das,
genau,
so wie wir es kennen aus dem Patriarchat.
Genau, das machen die Frauen, verhalten sich wie die Männer. Genau, das ist das umgekehrte Patriarchat.
Ja.
Und was dann das funktioniert nur deshalb, weil in dem Film der Kapitalismus überhaupt nicht in Frage gestellt wird. Denn an dem Ausbeutungsverhältnis ändert sich nichts.
Ja.
Ne? Also in der echten Welt beuten die Männer die Frauen aus. sie kaschieren es nur besser, das wird ja an einer Stelle gesagt, wir machen es jetzt nur besser.
Genau.
Und in der Barbie-Welt ist es genau umgedreht.
Ja.
Da machen es die Frauen und die Kens sind irgendwie so eine Nebensache, sie werden so lächerlich gemacht irgendwie und erscheinen nur so als Randfiguren. Und vielleicht ist es ein bisschen zu viel verlangt von diesem Film, aber trotzdem hätte ich mir am Ende... Und wenn es nur eine Szene ist, ganz am Ende so eine Utopie gewünscht, die so wirklich feministisch ist, im Sinne von, also so solidarisch im Sinne von, nicht nur die Lebenssituation einzelner Frauen wird verbessert, sondern die Lage aller Frauen und Minderheiten im Ganzen. Also dass es nicht nur um den, ich sag mal, finanziellen Aufstieg und Karriereaufstieg von Frauen geht, sondern eigentlich um das Miteinander von Mann und Frau und allen anderen.
So. Weil den Männern geht es ja auch nicht allen gut im Patriarchat. Genau, da gibt es ja auch die Scheiße von den anderen wegräumen.
Genau so ist es. Und
aber dann hätte man ja ganz extrem den Kapitalismus ins Auge nehmen
müssen.
Das
kann der Film nicht machen, denke ich, weil es eben diese Mattel-Zusammenarbeit gab. Und deswegen, ich finde, sie konzentrieren sich eigentlich nur auf den Kulturkampf zwischen Mann und Frau. Und lassen ökonomische und soziale Fragen außen vor. Und damit ist es eigentlich nichtssagend, finde ich. Also damit ist es irgendwie ganz interessant. Okay, man sieht jetzt, okay, wie wäre es jetzt, wenn es umgedreht wäre, wenn jetzt die Frauen die Vorherrschaft hätten sozusagen. Und man sieht, okay, das wäre irgendwie auch nicht so cool. Aber eine Lösung wird auch nicht angeboten. So.
Ja.
Das wäre vielleicht, ich dachte dann, okay, vielleicht machen sie es im zweiten Teil.
Und dadurch dieses perfide, ach ja, wenn die Frau, wenn man jetzt nicht genau hinguckt, könnte man denken, ja, wenn die Frauen alles in der Hand haben, ist es besser, aber es ist ja nicht so.
Nee, das ist dann nicht besser. Ne?
Und das ist nicht besser.
Also, ja.
Ja, wer weiß, vielleicht gibt es einen zweiten Teil und da wird was anderes.
Könnt ihr mir vorstellen, der Film war so erfolgreich, der Gedanke kam mir erst vor ein paar Tagen, es wird sicher einen zweiten Teil geben.
Ja.
Und vielleicht wird es dann sogar, vielleicht wird es dann nochmal eine andere, vielleicht kommt dann genau das nochmal zu tragen irgendwie. Weil so... Ich finde, es wird ja auch dann in der letzten Szene in Barbieland, dann werden ja so Aufgaben verteilt. Die komische Barbie bekommt die Müllabfuhr und die Barbies haben ihre Verfassung wieder installiert und jeder ist irgendwie glücklich. Aber es wird auch klar gemacht, die Kens, die dürfen jetzt zwar mitmachen, aber einen Platz am obersten Gerichtshof dürfen sie nicht besetzen. Und dann wird das so aus dem Off, so eine zynische Stimme. Das war ja in der echten Welt, mussten sich die Frauen ja auch ganz langsam von unten nach oben arbeiten. Also das stimmt, das ist natürlich so, aber das ist ein Film, das hätte eine Utopie werden können. Man hätte es anders machen können. Wenn die das jetzt geschafft hätten, die Kens schneller zu integrieren, oder schneller eine gemeinsame Vision von ihrem Zusammenleben zu entwickeln, vielleicht hätte das ein runderes Ende gegeben.
Ja, aber dann hättest du eben das ganze System in Frage stellen
müssen. Das geht
dann
nicht. Und das geht, es geht, es ist einfach immanent, dass das nicht geht. Da fällt mir nämlich das Zitat noch ein, das könnte man vielleicht jetzt nochmal am Ende bringen. Die Greta Gerwig, die Regisseurin, hat im Zeitmagazin ein Interview gegeben. Und ich habe da noch ein Zitat raus, fand ich irgendwie jetzt interessant, nochmal zum Thema Kapitalismuskritik. Also Zitat, wir können keinen Film über Barbie machen und die Kritik an ihr ignorieren. Selbst wenn sich Barbie weiterentwickelt hat, ist die Tatsache, dass sie umstritten ist, immer noch ein Teil von ihr. Das passt jetzt gerade überhaupt nicht. Ich habe eigentlich ein anderes Zitat im Kopf gehabt. Okay, das streichen wir nochmal raus. Es passt eigentlich an der Stelle nicht.
Ja, genau, das hatten wir ja selbst schon
das
irgendwie
rausgefunden. Ich hatte jetzt eigentlich, ich weiß gar nicht, wo das Zitat hingerutscht ist.
Kopf?
Nee, das kriege ich jetzt. Da ging es um, im Grunde so, dass es so ein Käfig ist, in dem sich die Barbie-Kritik verläuft an dem Film, eben weil er von Mattel maßgeblich mit unterstützt ist. Also, dass es einfach einen ganz festgesteckten Terrain, festgesteckten Bereich gibt innerhalb innerhalb dem man Mattel und den Kapitalismus kritisieren kann, aber darüber hinaus dann eben nicht.
So. Ja. So. Finde ich völlig, das hat sie gesagt, ne?
Das hat sie gesagt.
Finde ich völlig okay und ich finde auch, man darf nicht vergessen, dass wir ja auch ständig mit Kompromissen leben. Also wir arbeiten mit Menschen, aber sagen wir mal mit Systemen und Konzernen zusammen, die wir vielleicht nicht zu 100% unterstützen, aber wir tun es und wir können uns gar nicht komplett raushalten.
Entziehen kannst du dich ja nicht. Also du kannst dich dann, auch das ist natürlich wieder ein Privileg, selbst der Zugang zu Second-Hand-Märkten oder so ist ja ein Privileg. Das ja. kann ja auch nicht jeder machen.
Genau.
So, ne? Dafür musst du in der Stadt leben und ja. dann musst du auch das gewisse Geld haben. Man kann sich zu Teilen entziehen oder zum Teil eben einen Kompromiss eingehen, indem man vielleicht sogar das Produkt Barbie dann nicht neuwertig kauft, sondern eben gebraucht.
Ja.
Aber sie ist Teil unseres Lebens und wir sind auch alle Teil dieses Systems. Wahrscheinlich auch, ich glaube nicht, dass wir das noch miterleben ja. werden.
Aber dass sich dass allein so sich dessen Bewusstsein
ja.
und nicht blind da mitlaufen, das finde ich einen ganz wichtigen Moment und das ist ein schöner Moment.
Das ist auch ein Moment der Selbstermächtigung
ja.
und vielleicht auch der unsere einzige Möglichkeit, am Ende damit klarzukommen.
Ja. Weil wir leben in Systemen und die sind ja auch,
ja.
die sind ja auch nicht nur schlecht.
Nee, die sind
auch nicht. Wir haben ja unglaublich viel Vorteile auch
dafür. Ja, und das muss man eben auch sagen, bei aller, ja, es gibt eben kein Gesellschaftssystem, das für so viele Menschen ja, Frieden und eine gewisse wirtschaftliche Stabilität gewährleistet wie den Kapitalismus. Ist einfach so. Es gab,
ja.
ne, ich komme aus einem Land, wo das hat mal etwas anderes ausprobiert und es hat auch nicht funktioniert. Also ne, es ist ja auch unlösbar. Im Moment
ja.
haben wir noch gar nicht die Tools oder die Vision oder die Theorien, ich weiß es nicht, die gibt es ja noch nicht. Es gibt noch keine Alternative,
ja.
die für die, ne, die wirklich nicht für alle, aber könnt ihr mal anfangen, für die meisten Menschen ja, Wohlstand bringt, ist
ja.
leider so.
Ja.
Ne?
Ja. Demokratie, Kapitalismus,
ja.
das muss man noch, da sind wir noch dran.
Da sind wir noch dran. Ich würde dem Film trotzdem eine 9 von 10 geben.
Ah.
Also ich würde sagen, also für mich ist es ein toller Film, den würde ich immer empfehlen. Großartiges Kinoerlebnis, großartiges Filmerlebnis. Ist nicht perfekt, so wie nichts perfekt ist und so wie man immer noch Kritikpunkte findet. Wie würde der bei dir ungefähr stehen jetzt bei einer, auf einer Skala von 1 oder 0 bis 10?
Ich glaube, ich würde ihm eine 5 geben.
Gutes, stabiles Mittelfeld.
Genau.
Gut.
Also die Regisseurin interessiert mich jetzt sehr, da werde ich jetzt
ja.
weiter über die mal forschen. Das finde ich sehr spannend, auch was sie eben gesagt hat mit der Zusammenarbeit, finde ich auch einfach einen realistischen Punkt. Und das finde ich auch ganz wichtig. Wir dürfen uns nicht, also alles gehört einem gewissen Alter zu. In der Jugend ist es sehr wichtig, extreme Ideale zu haben. Und ich finde, je älter man wird, desto mehr müssen wir auch oder dürfen wir auch uns in der Realität einordnen.
Ja, so ist es. So, das war unsere Barbie-Filmbesprechung.
Ja.
Ich wollte die unbedingt machen, weil ich dachte, hey, so oft kommt es nicht vor, dass eine Puppe in einem Film auftaucht.
Ja, spannend.
Und deswegen wollte ich das unbedingt machen. Wer weiß, ob wir das hier nochmal in den nächsten 10 Jahren erleben dürfen. Vielleicht gibt es einen zweiten Teil, aber ich weiß gar nicht, ob wir den dann noch mal besprechen werden. Wir haben jetzt, glaube ich, auch vieles schon gesagt. Aber ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dran. Ihr habt an dem Film Spaß gehabt und jetzt auch an der Besprechung. Und wenn ihr Lust habt, schreibt uns gern, wenn euch noch Filme einfallen.
Oh ja, Filme mit Puppen.
Mit Puppen.
Bücher mit Puppen.
Genau,
sagt uns das.
Fände ich schön. Das mache ich eigentlich. Wir hatten ja vor 2 Jahren war das, da haben wir diese von Elena Ferrante das Buch Frau im Dunkeln vorgestellt. Ich finde das fände ich schön, wenn wir sowas hier regelmäßig machen können, aber dafür brauchen wir natürlich Material.
Ja, bitte.
Also bitte Filmindustrie und Autorinnenschaft
schmeißt uns mal was Stoff raus
hier, damit wir schöne Besprechungen machen können. So.
Und es ist ja auch immer schön, wenn man so ganz tief mal in eine Materie eintaucht.
Total.
Ne?
Total. Ich habe hier auch gedacht, erst, ich wollte das unbedingt machen. Irgendwie hatte ich so ein Bauchgefühl, dass es auch interessant werden könnte mit dir speziell, weil mir schon klar war, dass du den Film nicht so gut finden wirst.
Ja, ja.
Und trotzdem war ich jetzt letzte Woche, als ich diese hier am Skript gearbeitet habe, habe ich zwischendurch schon gedacht, ist ein bisschen dünn. Es ist ein bisschen dünn. Aber irgendwie finde ich, haben wir jetzt schöne Sachen rausgearbeitet. Und
aber wie meinst du jetzt dünn?
Naja, es ist am Ende ein Hollywood-Film. Und ich
dachte,
müssen wir jetzt irgendwas aus den Fingern saugen, wie schlaue Gedanken. Aber sie sind dann doch gekommen. Und ich fand jetzt auch im Austausch mit dir nochmal eine interessante Vertiefung, neue Aspekte. Und ich bin auch gerne in dieses Universum eingetaucht. Also ich fand es schön, ich habe mir einfach mal einen Vormittag Zeit genommen und habe mir einfach mal Rezensionen durchgelesen, habe mir mal Filmchen angeguckt.
Und eben, und allein in etwas so einzutauchen, das ist ja auch schon was selten passiert heutzutage.
Ja,
wenn man das
sich,
macht, ist
egal
gut,
ob Buch oder Film.
Ja.
Es lohnt sich immer und das ist auch was in unserer Zeit an vielen Stellen so verloren geht, einfach diese Tiefe. Ne?
Ja.
Und natürlich so ein Film, den kannst du wunderbar wegsnacken. Und ehrlich gesagt, ich hätte ihn irgendwann vergessen und jetzt nur dieses, jetzt mit dir diese Folge zu machen, hat ihm einfach nochmal einen festeren Platz irgendwie in meinem Herzen gegeben und das ist schön. So, offiziell ist ja heute der 17. Oktober.
Offiziell? Mindestens. Wir haben einen riesigen Zeitsprung.
Ja, wir leben jetzt hier in so zwei parallelen Zeiten.
Vom 2. Juli zum 17. Oktober.
Und von heute aus gesehen ist es noch genau ein Monat bis zum Einsendeschluss für unsere echte Puppen-Podcast-Schreibaktion. Von der ihr heute am 2. Juli noch gar nichts wisst.
Nein.
Aber wenn aber diese Folge erscheint, werdet ihr schon wissen, worum es da geht. Wir wollen ja für die kommende Folge im Dezember, unsere Community-Folge, wir wollen eure Geschichten.
Eure Geschichten,
und wir möchten jetzt nochmal dran erinnern, in einem Monat ist Einsendeschluss und wir hoffen natürlich auf viele Einsendungen. Und es gibt drei Schreibimpulse, die findet ihr auf meiner Website und die findet ihr auch bei Laura und mir im Instagram-Feed. Der erste Schreibimpuls ist der Perspektivwechsel. Laura weiß doch gar nichts davon.
Ich weiß noch nichts, aber super.
Wir hatten, glaube ich, uns auf zwei geeinigt. Ich habe jetzt noch drei gemacht. Wir haben, das erste ist der Perspektivwechsel, das zweite ist die Kindheitspuppe und das dritte ist so wie so ein persönlicher Einblick. Was sich genau dahinter verbirgt, das werde ich auch nochmal in den Shownotes verlinken. Und wie gesagt, Einsendeschluss ist am 17.11. Wir wollen keine perfekte Prosa von euch. Wir wollen eure handgemachten, handgeschriebenen, wie auch immer, Geschichten. Ah ja. Und traut euch, bitte traut euch, lasst uns nicht hängen.
Und ihr könnt auch, wenn es euch unangenehm ist, namentlich genannt werden, ja, zu werden, aber ihr trotzdem total gerne also einfach mal was nach draußen bringen wollt, was geschrieben ist, könnt ihr das auch anonymisieren oder könnt euch Namen überlegen. Auf jeden Fall, bitte schreibt.
Genau, also es wird dann so sein, ihr schickt uns diese Geschichten oder ihr könnt auch ein Gedicht schreiben, also was auch immer.
Könnt auch einen Song
oder so
komponieren und singen.
Vorsichtig. Und wir würden dann, also wie genau wir das dann machen, wissen wir natürlich noch nicht, aber die Idee ist, dass wir dann in unserer Community-Folge Geschichten vorlesen, dass wir es uns ein bisschen gemütlich machen und dann in eure Geschichten eintauchen. Ja.
So. Oder ein dadaistisches Puppengedicht.
Bitte, bitteschön, genau. Das und wir werden, wir werden jetzt, würde ich sagen, mal die Premiere für unseren Landpartietermin machen.
Ja,
wunderbar. Denn wir haben ja gesagt, dieses Jahr haben wir pausiert, aber 2025 wird es wieder eine Landpartie geben. Und wir würden jetzt, Laura wird euch jetzt den Termin feierlich ansagen, könnt ihr mitschreiben.
Also aufpassen, Stift zücken, 28.05. bis 1.06.2005. Und die Informationen
2025.
Findet...
Oh, Laura, das dritte Zeitschiene.
Dritte Zeitschiene.
In die Vergangenheit zurück.
Nee, das war schon, also... 25, nein, weil ich habe, ich muss mal kurz sagen, warum das so ist, weil Maria hat ja 28.06. bis 1.06. geschrieben das und ich war ganz stolz, dass ich das entdeckt habe und eine 5 draus gemacht und jetzt verhaspel ich. Also, 28.05. bis 1.06.2025 findet unsere Landpartie wieder statt und alle Infos findet ihr bei Maria, also Mariengold, auf der Webseite.
Genau. Ja, und gerne dürft ihr uns unterstützen, also könnt den Podcast bei eurem Streamingdienst abonnieren, uns eine Sternebewertung oder einen Kommentar hinterlassen, uns weiterempfehlen, gerne auch bei Instagram unser Episodenzitat liken, Stories teilen, Kommentare hinterlassen.
Speichern.
Alles ist willkommen, natürlich auch finanzieller Support. Demnächst sind die Hostinggebühren für das kommende Jahr fällig. Also wäre toll, wenn ihr euch beteiligen könntet. Und wir freuen uns natürlich auch über persönliches Feedback per E-Mail. Und schreibt uns gern an hello@mariengold.net oder tausendrehe@gmx.de.
Genau.
So, wir starten jetzt in einen Sommer.
Ja.
Auf unserer Zeitschiene.
Und zurück zum 2. Juli.
Auf der zukünftigen Zeitschiene, wenn ihr das hört, haben wir den wunderbaren Sommer schon hinter uns und sind schon fast im Herbst angekommen.
Ja.
Also wir wünschen euch so oder so eine wunderbare Zeit.
Habt einen wunderschönen Sommer mit schönen, spannenden Filmen und Büchern.
Und Puppen.
Und Puppen. Stimmt, es geht hier um Puppen.
Und wir hören uns dann. Ach, wir hören uns wieder.
Ja.
Macht's gut, eure Maria
und eure Laura.